Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Abend, den du uns schenkst. Wir danken dir für deinen Segen, für deine Bewahrung auf dem Weg hierher. Wir danken dir, dass wir jetzt zusammen dein Wort studieren dürfen. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es aufnehmen können. Öffne du unsere Herzen für dich, für dein Wirken und lass uns das, was wir hören, auch in die Tat umsetzen können. Habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Zunächst einmal möchte ich mich kurz nochmal vorstellen. Mein Name ist Olaf Schröer. Ich bin Pastor in Deutschland, in Heilbronn, im Bezirk Heilbronn. Und ich bin geboren in Hamburg, in Norddeutschland. Mein Vater war auch Pastor der Adventgemeinde. Und wir waren dann einige Jahre in Hamburg, in Schleswig-Holstein, später auch 10 Jahre in Berlin. Von Berlin aus bin ich dann nach Darmstadt gegangen zum Studium, Theologiestudium. Und dort habe ich meine Frau kennengelernt, Astrid Hollenweger hieß sie damals, auch aus der Schweiz. Einige von euch kennen sie vielleicht noch von damals. Und ja, wir haben uns dann dort kennengelernt. Wir haben auch geheiratet, 87, wo ich auch fertig geworden bin in dem Jahr. Unsere erste Stelle war dann in Essen, im Ruhrgebiet. Dann als zweites waren wir in Hagen, danach in Lüdenscheid, im Sauerland. Und seit 11 Jahren sind wir jetzt in Baden-Württemberg, in Heilbronn, im Bezirk Heilbronn. Ich bin vor allen Dingen dort zuständig auch für die Neulandarbeit. Wir sind dabei, neue Gemeinden zu gründen und neue Gemeinden aufzubauen. Wir haben eine Tochter. Unsere Tochter Rahel ist jetzt 18 Jahre und sie wäre gerne mitgekommen, aber sie konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mitkommen, aber sie lässt alle herzlich grüßen. Ja, unser Thema lautet die Finanzkrise und die neue Weltordnung im Licht der biblischen Prophetie. Heute Abend geht es um den ersten Teil, wenn Träume platzen. Wir werden 4 Teile haben heute Abend. Erstens die Immobilienblase, zweitens das Ende des Kapitalismus, drittens die neue Weltordnung und viertens die Prophetie der Bibel. In den ersten 3 Bereichen wird es mehr um die aktuellen Ereignisse gehen, was so los ist in der Finanzkrise. Und beim 4. wird es um die Prophetie der Bibel gehen, was sagt die Bibel zu diesen Ereignissen, die wir so heute sehen. Zum ersten Punkt, die Immobilienblase. Wie ist das Ganze eigentlich erst entstanden, die Krise, in der wir jetzt stehen? Wir haben momentan große Umwälzungen in dieser Welt und wodurch kam das? Und zwar, es begann eigentlich vor ungefähr 10 Jahren. Damals gab es eine IT-Blase, das heißt die Informationstechnologie, das ist damals die Nachrichtentechnik, Computertechnik. Sie wurde damals sehr aufgebläht. Es gab viele Firmen, die neu entstanden sind. Sie sind sehr stark unterstützt worden. Viel Geld wurde hineingesteckt. Und diese Blase ist vor ungefähr 10 Jahren, 1999, 2000, geplatzt. Und eigentlich wäre damals schon der gesamte Finanzwirtschaft zusammengebrochen. Aber sie haben das noch einmal retten können. Wodurch? Indem sie viel Geld jetzt in die Immobilien gesteckt haben und hier den Markt, den amerikanischen Markt vor allen Dingen wieder aufgepusht haben. Und so haben sie also jetzt Häuser verkauft. Und sie mussten Häuser verkaufen, auch an Menschen, die eigentlich kein Geld oder weniger Geld für Häuser haben. Denn die sich Häuser leisten können, die hatten meistens schon Häuser. Also haben sie jetzt hier Kredite vergeben an Leute, die normalerweise sich kein Haus leisten können. Und sie wussten genau, bei vielen Bereichen wussten die Banken genau, bei solchen Leuten, dass sie nie im Leben den ganzen Kredit zurückzahlen werden können. Naja, auf jeden Fall wurden sie verkauft, aber sie sagten ja, wir haben ja Sicherheiten dagegen. Das Sicherheit ist ja das Haus. Wir können ja jederzeit das Haus verkaufen, versteigern und dann den Gegenwert haben wir ja dafür da. Und von daher haben die Banken das Geld sehr leichtfertig rausgegeben. Die Wirtschaft ist geboomt und das ging aufwärts. Dabei kam dann noch, dass eine Blase entstand, eine Immobilienblase. Was ist das? Eine Blase bedeutet, dass man nicht mehr nach dem handelt, was das wert ist, sondern was man wieder beim Wiederverkauf zu erzielen erhofft. Zum Beispiel, da hat man ein Apartment gehabt in Los Angeles. Ungefähr ein Wert von 500.000 US-Dollar. Und dieses Apartment hat dann eine Immobilienfirma gekauft für ungefähr 1 Million. Und sie haben es weiterverkauft für 1,5 Millionen. Die nächsten haben es gekauft für 1,5 Millionen und haben es weiterverkauft für 2 Millionen. Und die haben für 2 Millionen, für 3 Millionen, 4 Millionen, es ging immer weiter, immer höher. Das heißt, der Wert der Immobilie spielte gar keine Rolle mehr, sondern nur noch nach dem, was sie hofften, was der Nächste wieder bezahlen würde für die ganze Geschichte. Und irgendwann natürlich war der Preis so hoch, dass man merkte, es ist nur reine Spekulation und irgendwann hat es keiner mehr gekauft. Und der Letzte blieb auf diesen hohen Kosten sitzen. Dann kam noch Folgendes. Man hat jetzt diese faulen Kredite, die man diesen Leuten gegeben hat, hat man jetzt verpackt in Fonds. Aktienhandel in Fonds, in neuen Arten von Börsenpapieren. Und hat diese jetzt wieder verpackt und wieder verpackt und immer weiter verpackt, mit anderen Fonds, mit anderen Aktien zusammengebündelt und hat die jetzt verkauft. An die ganze Welt verkauft und überall an alle Banken. Und hier hat man jetzt Folgendes gemacht. Man hat jetzt diese Pakete zu günstigen Konditionen verkauft und die Ratingagenturen haben denen die beste Bewertung gegeben. AAA+. Das heißt, Ratingagenturen sind Folgendes. Sie bewerten Papiere, Aktienkurse, Fonds, auch Staaten, Unternehmen, um zu wissen, wie sicher ist es. Denn wir haben einen Grundsatz bei einem Börsenhandel. Je höher die Rendite ist, desto spekulativer ist das und desto kritischer ist das. Desto eher kann es zusammenbrechen und am Ende ganz verloren gehen. Aber je sicherer etwas ist, desto weniger Rendite hat man. Und hier haben sie jetzt Papiere verkauft, die sehr viel Rendite versprochen haben, die aber sehr unsicher waren. Trotzdem haben die Ratingagenturen, obwohl sie wussten, dass es faule Kredite waren, haben die das mit den besten Noten bewertet. Übrigens, interessant ist, dass diese Ratingagenturen alle im Privatbesitz sind. Das sind keine staatlichen Unternehmen, sondern privat. Und die sind teilweise mit den Banken wieder verknüpft. Das heißt, sie haben ein Eigeninteresse daran gehabt, dass diese Papiere verkauft wurden. Deswegen haben sie diese Papiere so gut bewertet. Jetzt gab es noch etwas Zweites. Man hat jetzt durch die Entwicklung der Immobilien, die Immobilienpreise wurden immer höher, gingen immer weiter hoch, hat man jetzt den Leuten angeboten, dass sie Geld bekommen können, Kredite bekommen können. Denn die Häuser wurden immer mehr wert und angenommen, da war jetzt ein Haus, das hat jetzt jemand gekauft für 200.000 US-Dollar. Und nach einigen Jahren kam die Bank auf ihn zu und sagte, ihr Haus ist im Wert gestiegen, es ist jetzt 300.000 wert. Sie haben von den 200.000, die es damals wert war, haben sie 100.000 bereits bezahlt. Das heißt, die Hälfte haben sie bezahlt, 100.000, die Hälfte müssen sie noch zahlen, 100.000. Aber jetzt ist ihr Haus 300.000 wert. Das heißt, sie haben eigentlich schon 200.000 bezahlt und 100.000 müssen sie noch. Wir machen ihnen ein Angebot. Sie bekommen von uns 50.000 Dollar auf die Bar auf die Hand. Das heißt, sie haben 150.000 bezahlt, 150.000 müssen sie noch zahlen. Und sie haben 50.000 Dollar bar. Natürlich haben das die meisten Amerikaner in Anspruch genommen, haben das Geld genommen. Und was machen die Amerikaner, wenn sie Geld bekommen? Natürlich, sie geben es aus. Sie sind nicht so wie die Schweizer und die Deutschen, die sparen das mehr. Aber die Amerikaner, sie haben eine Sparquote von 0,1%. Die geben das aus für Häuser, für weitere Häuser, für Autos, für Yachten, für alles Mögliche wird das Geld ausgegeben. Und dadurch ist viel Geld in den Markt reingeflossen. Und dadurch ist die Wirtschaft noch weiter geboomt und es ging immer weiter aufwärts. Und solange das Ganze aufwärts ging, hat es funktioniert. Das heißt, immer mehr, immer höher wurden die Preise und es funktionierte. Aber irgendwann eben nicht mehr. Dann kam der Punkt, wo die Zinsen gestiegen sind. Dann sind die Preise höher gegangen, Ölpreis ging hoch, die Zinsen wurden höher und jetzt mussten die Banken den Menschen, die jetzt die Schulden, die Häuser hatten, die Schulden hatten, höhere Raten auferlegen. Und viele konnten dann diese Raten nicht mehr bezahlen. Selbst Normalverdienende, selbst Gutverdienende, überdurchschnittlich Verdienende, die 5, 6, 7, 10.000 Dollar im Monat verdienen, konnten auf einmal die höheren Raten, die Bank ihnen hier auferlegt hat, nicht mehr zahlen. Und deshalb passierte Folgendes, dass dann durch die höhere Zinsentwicklung, durch die höheren Preise, viele ihre Häuser aufgeben mussten. Zusätzlich wurden jetzt viele Häuser frei. Die Häuser wurden zwangsversteigert, sie wurden aufgegeben. Und jetzt fiel der Häuserpreis. Und genauso wie er vorher immer höher ging, höher als normal in die Spekulationsblase, ist das Pendel jetzt ausgeschlagen in die andere Richtung. Das heißt, dass auf einmal jetzt die Häuser unterbewertet wurden. Das Haus, was am Anfang 200.000 wert war, zwischendurch 300.000, war auf einmal nur noch 150.000 wert. Und jetzt sagten die Banken zu den Leuten, wissen Sie was, Sie haben jetzt einen Kredit von 150.000 bei uns noch stehen, Ihr Haus ist nur noch 120.000 wert. Das heißt, Sie haben mehr Schulden, als das Haus wert ist. Das geht so nicht. Sie müssen das Haus versteigern, Sie müssen raus. Und so wurden Tausende, Zigtausende von Leuten aus ihren Häusern rausgeklagt. Sie mussten die Häuser verkaufen, sie wurden zwangsversteigert. Und viele landeten auf der Straße, einige mussten zur Miete wohnen. Und es gab viele Probleme. Momentan stehen in Amerika viele zigtausende von Häusern leer. Dadurch sind die Preise noch mehr in den Keller gegangen. Und es gab viele Probleme bei den Hausbesitzern. Mittlerweile gab es zwischendurch auch dann einige Jugendliche, die sich zum Spaß gemacht haben, diese leeren Häuser, die Swimmingpools der leeren Häuser zu benutzen und dort ihre Spielchen zu machen und ihre Feiern zu machen in den Swimmingpools der leeren Häuser. Ja, so haben wir also die Situation, dass viele Häuser jetzt leer stehen und die Menschen irgendwo auf der Straße sitzen oder irgendwo zur Miete wohnen müssen. Die weitere Folge war jetzt, dass viele Banken diese faulen Kredite, die jetzt hier noch in der Luft waren, die die Menschen nicht zurückzahlen konnten, dass sie auf den Sitzen geblieben sind. Das heißt, die Banken mussten diese Kredite abschreiben. Und die waren so hoch, das ging in die Milliarden, in die Billionen hinein. Und da sie diese Kredite und diese Formen, diese Aktien, die Fonds auf die ganze Welt verkauft hatten, heißt das, dass auf der ganzen Welt die Banken anfingen, in die Knie zu gehen. Natürlich zuerst die Banken in Amerika, weil die amerikanischen Banken die meisten Kredite hier schultern mussten. Und da hatten wir diese Banken, Northern Rock, Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac, die jetzt hier unter Druck gerieten, Schwierigkeiten machten und eigentlich schon zusammengebrochen wären. Nur durch massive Stützungen der Regierungen konnten die Banken noch gerettet werden. Ein weiteres Problem war jetzt, dass der Bankenhandel zwischen den Banken, die Kredite, die sich die Banken gegenseitig geben, dass der massiv gestört war. Warum? Weil die Banken sich gegenseitig misstraut haben. Keine Bank wusste, wie viel hat denn die andere Bank, noch Leichen im Keller, wie viel Schulden haben die, wie viele von diesen faulen Krediten haben sie, geht eventuell die andere Bank pleite. Und deswegen haben sie angefangen, das Geld nicht mehr zu verleihen, sondern zu horten. Wir haben diesen Fall gehabt, dass in Deutschland zum Beispiel, das war gerade, wo die Lehman Brothers September 2008 pleite ging, dass in Deutschland die Bank KfW, dass diese Bank gerade um diese Zeitraum 300 Millionen überwiesen hat an Lehman Brothers. Und das Geld, die 300 Millionen, sehen sie nie wieder. Das heißt, die Banken misstrauen sich gegenseitig. Was ist, wenn ich jetzt der anderen Bank Geld leihe und die Bank geht pleite, ist das mein Geld weg. Das sehe ich nie wieder. Deswegen haben jetzt die Staaten in den Rettungspaketen diesen Handel der Banken untereinander haben sie abgesichert. Sie haben gesagt, wir garantieren, dass wenn ein Kredit platzt, weil eine Bank pleite geht, dass wir diese Kredite übernehmen. Und außerdem haben sie den Geldmarkt geflutet mit Geld, dass sie einfach Geld auf den Markt gebracht haben, um die Banken zu stützen, dass sie nicht gleich pleite gingen. Und dann kamen über das Gewitter die Banken auch noch die Probleme, dass wenn die Banken, als die Lehman Brothers zusammengebrochen ist, dass erst andere Banken, die auch mit denen verbunden waren, Anleger auf der ganzen Welt unter Druck gerieten, viel Geld verloren haben und dass jetzt durch den Bankenhandel auch die Börse abwärts ging. Das heißt, wir haben einen Börsencrash gehabt, dass Börsenwerte vernichtet worden sind in Höhe von 10 Billionen US-Dollar in den letzten halben Jahr. Die USA leben vom Konsum und der Konsum brach zusammen. Und gerade einige Industriezweige, die sehr stark auf Konsum angewiesen sind, sind fast am Boden gelandet. Die Autoindustrie, ja, wenn die Leute was sparen müssen, naja, am Lebensmittel kann man nicht sparen, man muss ja Geld ausgeben zum Essen. Aber das Auto kann man noch ein paar Jahre länger fahren. Und da gingen teilweise die Zahlen auf 30%, 50%, 57% Chrysler, gingen die Zahlen der Autoindustrie zurück, der Absätze. Und sie mussten auch vom Staat riesengroße Summen bekommen, um überleben zu können. Und so haben wir also hier eine Schieflage, die momentan in der Industrie, in der Wirtschaft, im Handel auch angekommen ist. Und große Probleme, die hier entstanden sind. Die Summen, die hier hineingeschossen wurden, müssen immer wieder neue Pakete geschnürt werden, um hier sowohl den Börsenhandel, besser gesagt die Banken, die Finanzwesen, als auch die Industrie aufzufangen und hier gegenzusteuern. Das Wort des Jahres 2008 hat man ausgewählt als Finanzkrise. Warum? Der deutsche Finanzminister Steinbrück sagte im September 2008, nach dieser Krise wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie vorher war. Diese Krise wird die Welt maßgeblich verändern. Und ich denke, noch ist diese Krise bei uns normalen Konsumenten noch nicht angekommen. Denn Im Sommer letzten Jahres, da hatten wir ja sehr hohe Benzinpreise und sehr hohe Öl- und Gaspreise. Momentan sind die Preise wieder recht niedrig geworden. Wir können billiger einkaufen. In Deutschland sind die Lebensmittelpreise gesenkt worden. Momentan geht es uns eigentlich besser als vor einem halben Jahr, rein finanziell gesehen. Aber das, was momentan in den Zeitungen steht, was in der Finanzwelt los ist, was in der Wirtschaft los ist, das sind Dinge, die momentan dort ablaufen und die irgendwann durchschlagen werden. Durchschlagen werden auch für den normalen Mittelstand. Das Unwort des Jahres 2008, das tut mir auch jedes Jahr ein Wort raussuchen, das hat man gesagt, notleidende Banken. Warum? Warum ist das Unwort des Jahres? Nun, wenn man dieses Wort rein finanztechnisch anschaut, dann ist das richtig. Denn notleidend heißt Folgendes. Ein notleidender Kredit ist ein Kredit, den man nicht mehr zahlen kann, den man nicht mehr zurückzahlen kann. Und notleidende Banken, finanztechnisch gesehen, heißt, das sind Banken, die ihre Kredite nicht mehr zahlen können. Und so sieht es auch aus. Aber rein umgangssprachlich sind notleidende Banken Banken, die Not leiden. Leiden unsere Banken Not? Warum haben Sie das gesagt? Die Erklärung war, warum Sie dieses Wort ausgesucht haben als Unwort des Jahres. Sie sagen, hier werden die Täter zu Opfern erklärt. Denn warum ist überhaupt dieses Ganze erst entstanden? Das Ganze ist entstanden dadurch, dass immer mehr, immer höhere Renditen erzielt werden sollten, dass die Gewinne immer höher gestiegen sind. Und die Gewinne, was hat man mit den Gewinnen gemacht? Die hat man eingesteckt, die wurden verteilt unter den Bankmanagern, die hat man angehortet, um dadurch andere wieder aufkaufen zu können. Und die Verluste werden jetzt, wo sie da sind, sozialisiert. Wer muss die Verluste tragen? Der Staat. Und wenn der Staat die Verluste trägt, wer trägt sie im Endeffekt? Der Steuerzahler. Ja. Momentan sind die Verluste und die Summen so hoch, wenn man sich noch vor einigen Jahren gedacht hatte, man müsste da, in Deutschland haben sie im Oktober fast 500 Milliarden Euro. Das sind 1 Billion D-Mark ungefähr, ein bisschen weniger als 1 Million D-Mark. Billion D-Mark hat man in diesen Markt reinschießen müssen. Das sind Summen, das ist noch vor einem Jahr unvorstellbar gewesen, dass solche Summen hier irgendwo im Spiel sind. Ja. In einem Vortrag, den ich in Deutschland mal hielt, sagte ich denn so, ja, was man so in den Zeitungen liest, dass ich sagte, ja, viele Bankmanager haben diese Papiere gekauft, diese Risikopapiere mit diesen faulen Krediten und wussten eigentlich gar nicht, haben es gar nicht durchschaut, was da eigentlich abläuft. Und dann meldete sich ein Herr und sagte, ich bin Bankmanager. Und ich bin vor einem Jahr ausgestiegen aus dieser ganzen Geschichte, weil ich diese Sache, die hier jetzt zusammengebrochen ist, nicht mehr mit anschauen konnte. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und er sagte, es stimmt nicht, dass die Bankmanager es nicht gewusst haben. Wir wurden gewarnt, sagt er. Wir wurden sehr häufig, immer wieder gewarnt. Wir wurden gewarnt, dass diese Immobilienblase da ist, dass sie bald platzen wird, dass diese Fonds, die hier verkauft werden, dass die höchst risikoreich sind. Aber, er sagte, alle wollten mitmachen. Warum? Weil die Rendite so hoch war, hohe Renditeversprechen waren. Alle wollten diese Rendite umhaben. Warum? Weil dadurch ihr eigener Bonus entsprechend auch ausfällt. Und was danach kommt, war ihnen eigentlich egal. Ja. Er sagte eigentlich, je mehr er hat, desto mehr er will. Die Gier der Reichen. Was ich nur interessant finde, als diese hohen Renditen versprochen wurden und auch erzielt wurden teilweise, die wurden ja erzielt. Warum? Weil diese Spekulationsblase immer höher ging. Und solange es weiter höher ging, hat es funktioniert. Aber als es zusammengebrochen ist, war auf einmal der Fall umso größer. Was interessant ist, dass hier die nicht nur bei den hohen Gewinnen die Bankmanager ihre Abfindung bekommen haben, sondern letzte Woche hieß es auf einmal, dass auch bei der UBS in der Schweiz oder auch bei deutschen Banken, selbst jetzt, wo die Riesenverluste da sind, UBS hat im letzten Jahr einige Milliarden Verluste gemacht, trotzdem einige hunderte Millionen an Bonuszahlungen an die Bankmanager gezahlt werden. Und dann wundert man sich, dann fragt man sich, wie kann das sein? Woher kommt das? Ich glaube, hier ist ein System entstanden, andersrum gesagt, hätte dieses System, hätte unser Bankwesen, unsere Finanzwelt nach dem gehandelt, was die Bibel sagt, wie wir mit Geld umgehen sollen, das Ganze wäre nicht passiert. Es konnte nur passieren, weil man immer noch mehr haben wollte, immer noch mehr Rendite machen wollte. Die Gier nach immer mehr. Die Bibel hat einiges zu sagen, auch über die Frage, wie wir mit Geld umgehen sollen. Dass diese Spekulationen mit Geld, dass man irgendwo ohne viel Arbeit riesengroße Geldsummen sich anhäufen will, dass das etwas ist, was nicht in Gottes Absicht liegt. Wir haben eine neue Krise, die vor uns liegt, die Kreditkartenkrise. Und zwar, in den USA haben wir 1 Billion Dollar allein an Schulden über Kreditkarten. Warum? Drüben ist es so, dass die Ausgabe von Kreditkarten und auch die Rückzahlungsmodalitäten wesentlich lockerer gehandhabt werden als in Deutschland und in der Schweiz. Ich habe einen Bekannten, der auch in England das Gleiche, der lebte einige Zeit in England und erzählte mir, dass er drüben Arbeit gefunden hatte. Er war arbeitslos, hatte eine Arbeit gefunden und 3 Tage, nachdem er Arbeit gefunden hatte, hat er 12 Kreditkarten in seinem Briefkasten gehabt. Mit der Aufforderung, Sie haben ja jetzt Arbeit, bedienen Sie sich nach Herzenslust. Ihnen steht die Welt offen. Ja? Das heißt, er konnte mit den Kreditkarten einfach Geld ausgeben, ja? Und nach den Rückzahlungen, naja, das... Und Sie haben hier auch über Kreditkarten Kredite gegeben, wo Sie auch genau wussten, die werden niemals zurückgezahlt. Genauso faule Kredite. 1 Billion hat sich angehäuft. Und momentan ist diese Blase auch am Platzen. Dass auch diese Kredite abgeschrieben werden müssen. Und die Banken, die sowieso schon momentan unter Druck stehen, ja, 1,6 Billionen Dollar Schulden durch Verbraucherkredite in den USA. Ja. Und diese faulen Kredite sind wie bei den Immobilien durch Fonds auf der ganzen Welt verteilt worden. Ja. Und anstelle, dass die ganze Welt, wenn es auf viele Schulden verteilt ist, dass die ganze Welt das mittragen kann, was ist passiert über den Immobilienzusammenbruch, Immobilienblasenzusammenbruch, auf der ganzen Welt gehen die Banken in die Knie. Und überall mussten die Staaten jetzt einspringen und teilweise das Geld der Leute von diesen Banken und die Banken selbst, die Schulden der Banken übernehmen, teilweise sogar auch verstaatlichen. Ich denke, zum Beispiel der erste Staat, der hier in Schwierigkeiten gekommen ist, das war Island. Ja? Warum? Island hat 3 Banken gehabt, die 3 größten Banken Islands. Das waren Global Player auf dem Weltmarkt der Banken. Das heißt, sie haben sich an diesen faulen Krediten reichlich bedient gehabt. Und dadurch haben sie auch, weil sie so hohe Rendite denn erarbeitet haben, haben sie auch hohe Zinsen an die Verbraucher gegeben. Viele Deutsche und Engländer haben in Island ihre Konten, weil die haben eben dann anstelle von 4,5, 5,5 oder 6,5% an Zinsen geboten. Deswegen haben viele dort ihr Geld hingegeben. Das Problem war jetzt nur, bei dem Zusammenbruch sind gerade die isländischen Banken, ja, die konnten sich nicht mehr auffangen. Sie sind zusammengebrochen. Und in den anderen Staaten, wie den USA, in Deutschland, in der Schweiz, da konnten wenigstens der Staat konnte durch Zuschüsse, durch das Rettungspaket, konnte er das auffangen. In Island ging es nicht mehr. Warum? Island ist ein Staat mit 300.000 Einwohnern. Das heißt, ein kleiner Staat. Und die Schulden dieser 3 größten Banken waren 10-mal höher als das gesamte Bruttoinlandsprodukt des isländischen Staates. Das bedeutet, der Staat konnte diese Schulden niemals schultern. Die Folge war, dass Island praktisch bankrott ist. Zahlungsunfähig. Aber sie dürfen sie nicht offiziell als zahlungsunfähig erklären. Ja. Einige Länder dieser Welt sind zahlungsunfähig. Jetzt schon zahlungsunfähig, pleite. Zum Beispiel Island. Island war das erste Land. Argentinien, Ungarn, Dänemark, Pakistan. Seit einigen Wochen auch Griechenland. Momentan ist Russland ganz stark am Rudern. Die stehen kurz davor, vor einer Pleite. In Island, was hat das für Auswirkungen gehabt? Die Folge war, dass die isländische Währung massiv abgestürzt ist. Dadurch haben sie alles verteuert. Die Leute konnten ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Arbeitsplätze sind abgebaut worden. Die Mittelschicht ist in die Armut gesunken. Und Island ist eigentlich ein Land, was ein sehr friedliches Land ist. Und es gab in den letzten Wochen Unruhen, Aufstände, dass sogar die Regierung abtreten musste. Das sind alles Folgen dieses Zusammenbruchs in Island. Aber warum darf sie Island nicht als zahlungsunfähig erklären? Wenn sich Island offiziell als zahlungsunfähig erklären würde, was würde passieren? Dann müssten alle Banken, bei denen Island Schulden hat, diese Kredite abschreiben. Und Island hat allein bei deutschen Banken 200 Milliarden Euro Schulden. Nur das kleine Land Island, 200 Milliarden bei deutschen Banken. Das heißt, wenn Island sagen würde, wir sind jetzt pleite, offiziell, wir sind pleite, was würde passieren? Die deutschen Banken müssen 200 Milliarden abschreiben. Wenn die deutschen Banken 200 Milliarden abschreiben, was würde passieren? Die Banken würden in Probleme kommen. Und wenn jetzt nicht nur Island das erklären würde, sondern auch noch Pakistan, Ungarn, Dänemark und so weiter, dann wäre die Weltfinanzwirtschaft nicht mehr zu halten. Wir haben schon mal vor 7 Jahren, 2002, eine ähnliche Situation gehabt. Dort war in Argentinien ein Problem gewesen, ein Finanzproblem. Argentinien war 2002 schon mal vor dem Bankrott, Staatsbankrott. Und damals gab es auf der ganzen Welt internationale Krisensitzungen, um Argentinien zu retten. Warum? Wenn damals Argentinien pleite gegangen wäre, offiziell, dann wäre damals schon das gesamte Finanzsystem ins Wanken gekommen. Also hat man versucht, wie kann man Argentinien entschulden, wie kann man das umschichten, wie kann man hier noch Zuschüsse, neue Kredite geben. So hat man es jetzt auch wieder versucht. Island hatte im November 2008 in der Welt angefragt, wir brauchen 2 Milliarden Euro, um weiter zahlungsfähig bleiben zu können. Aber niemand wollte es geben. Warum nicht? Wenn irgendjemand Island 2 Milliarden Euro jetzt gibt, das Geld, sieht man nie wieder. Weil Island praktisch pleite ist. Und da haben sie angefragt in Großbritannien, in Deutschland, in Russland. Keiner wollte es geben. Schließlich hat es die Weltbank denn doch machen müssen. Das heißt, man muss momentan diesen Ländern, die faktisch pleite sind, muss man so alle paar Monate, muss man so ein paar Milliarden zuschieben, damit sie ihre Verpflichtungen noch nachkommen können, ihre Beamten bezahlen können, damit sie jetzt noch so gerade über Wasser gehalten werden. Aber ihre Probleme werden damit nicht gelöst. Es wird nur noch hinausgezögert, die ganze Geschichte, bis es irgendwann mal wirklich zusammenbricht und platzt. Ich erinnere mich noch, als im November unser deutscher Außenminister Steinmeier in Pakistan war. Da sagte er, wenn ich innerhalb von 3 Tagen Pakistan 5 Milliarden Euro bekommt, dann ist Pakistan am Ende und pleite. Er hat die Welt gewarnt. Und wenn Pakistan pleite geht, was dann passieren würde? Ja? Er sagt, das müssen wir verhindern mit allen Mitteln. Und er hat die Welt aufgerufen und keiner wollte Pakistan Geld geben. Warum nicht? Wer Pakistan Geld gibt, weiß genau, das Geld sehe ich nie wieder. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wo kommt das Geld überhaupt her? Was da so ständig bezahlt wird. Wenn Deutschland 500 Milliarden Euro so mal eben verspricht für die Banken, wenn sonst Deutschland Geld braucht, wo holt der Staat sich das Geld her? Von der Bank. Natürlich. Aber wenn jetzt der Staat der Bank Geld geben soll, wo hat der Staat dann das Geld her? Er kann sich das Geld ja nicht von der Bank holen, um es der Bank wiederzugeben. Das geht ja nicht. Sie machen es meistens über Staatsanleihen. Das heißt, sie verkaufen Staatsanleihen, dass irgendwelche Investoren vom Staat Anteile kaufen, Anleihen kaufen. Und mit dem Geld kann der Staat dann das finanzieren. Aber wer hat denn 500 Milliarden auf der Kante liegen, um für 500 Milliarden Staatsanleihen zu kaufen? Irgendwo muss das Geld ja herkommen für diese Staatsanleihen. Das sind momentan meistens Länder wie China, Arabien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. China ist der größte Gläubiger der Amerikaner. Über 1 Billion US-Dollar haben die Amerikaner bei den Chinesen Schulden. Das heißt, und die Chinesen wissen genau, die haben unglaublich hohe Rücklagen, Devisenrücklagen. Und die Chinesen wissen genau, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir nicht hier Geld reinschieben, dann wird der Markt zusammenbrechen. Und wenn der Markt zusammenbricht und das Geld entwertet wird, ist auch unser Geld alles weg. Also muss China ab und zu Geld in den Westen, Staatsanleihen kaufen, um hier das Ganze zu stützen. Aber auch irgendwann ist auch Chinas Geld mal alle. Ja. Das heißt, was dann passiert? Und momentan ist auch Folgendes, dadurch, dass noch mehr Arbeitslosigkeit kommt, dadurch, dass immer noch mehr neue Rettungspakete aufgelegt werden, jetzt haben sie gerade die vergangene Woche in den USA ein Rettungspaket von fast 1 Billion US-Dollar für die Wirtschaft und für die Banken wieder neu aufgelegt. Und sie haben sowieso schon ungefähr 10 bis 11 Billionen US-Dollar Schulden. Das heißt, wir haben momentan eine Schuldenspirale, die immer größer wird, immer höher wird. Und es gibt ein Forschungsinstitut, ein Wirtschaftsforschungsinstitut LEAP aus Frankreich, was sehr renommiert ist, eines der besten in der Welt ist, auch unabhängig ist. Sie haben für den Sommer 2009, für diesen Sommer, eine Insolvenz der US-Regierung vorausgesagt. Wir werden morgen noch ein bisschen mehr darüber hören, warum das so ist und was die Hintergründe sind. Sie sagen, dass die Verschuldung der USA im Sommer so weit führen wird, dass sie im Sommer bankrott gehen werden. Was das für Folgen haben wird, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass die US-Regierung pleite gegangen ist. Aber was das für Auswirkungen haben könnte und was da noch weitere Hintergründe sind, werden wir morgen ein bisschen mehr darüber hören. Aber momentan sehen wir, dass auf der ganzen Welt, überall, die Staaten in die Knie gehen. Ja, und irgendwo immer mehr Druck bekommen. Ich denke, Deutschland und Schweiz sind noch zwei Länder, die relativ günstig noch weggekommen sind bis jetzt. USA und Großbritannien sind wesentlich schlechter dran. Auch das in Großbritannien. Aufgrund dieser Finanzkrise ist das britische Pfund von 50% ungefähr, hat schon an Wert verloren. Und die Folge war, dass Lebensmittelpreise steigen. Weil sie müssen ja das im US-Dollar und im Euro-Markt kaufen, aber müssen sie es im britischen Pfund zahlen. Und wenn das britische Pfund aufgrund der englischen Probleme in die Knie geht, momentan sind schon im letzten Dreivierteljahr die Verbraucherpreise ungefähr 100% gestiegen in den USA, in Großbritannien. Das heißt, dass viele Leute, die sowieso schon überschuldet sind, die ihre Häuser verlieren und jetzt auch noch doppelte Preise zahlen müssen, ja, dass es in England Schwierigkeiten gibt, dass der Mittelstand momentan unter Druck kommt und absinkt. Ja, das Ende des Kapitalismus. Ich denke, ohne die staatliche Rettungspakete wäre das Finanzsystem und die Weltwirtschaft bereits zusammengebrochen. Wir haben vor 19 Jahren das Ende des Kommunismus erlebt und es ging unglaublich schnell, über Nacht. Keiner hätte erwartet, noch im Sommer 1988, dass ein Jahr später der Kommunismus zusammenbrechen würde, dass die Mauer fallen würde, dass Deutschland wiedervereinigt werden würde, dass der Kommunismus die Sowjetunion zerbrechen würde. Aber es ging rasend schnell. Und genauso erleben wir jetzt das Ende unseres jetzigen Finanzsystems. Der Kapitalismus, wie wir ihn bis jetzt hatten, in den letzten Jahren, wird nicht mehr so bleiben können, wie er jetzt ist. Und auf allen internationalen Konferenzen, die momentan stattfinden, auf der ganzen Welt, ob das jetzt in Davos war, das Weltwirtschaftsforum in Davos oder wo auch immer, es wird darüber diskutiert und gesprochen, wie wird das neue Weltfinanzsystem aussehen. Das ist momentan das Thema, was diskutiert wird. Und alle sagen, wir können die Probleme nicht mehr alleine lösen. Ein Land der Welt kann es nicht mehr alleine tun, auch Amerika nicht, es geht nicht mehr. Sondern wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Und gemeinsame Lösung heißt, wir müssen etwas installieren. Und Sie reden schon davon, wir müssen etwas installieren. Eine Weltaufsicht, die über die Finanzen irgendwo etwas regeln kann. Und von daher wird also etwas diskutiert, was eine neue Form der Wirtschaftsform sein wird. Die weltweiten Aktienmärkte weisen einen Verlust von 10 Billionen Dollar aus. Im letzten halben Jahr haben die Aktienmärkte 10 Billionen Dollar verloren. Und noch zusätzlich 5 Billionen Dollar hat der amerikanische Immobilienmarkt verloren. Und ich frage mich, wo ist das Geld hingegangen? Wenn jetzt 10 Billionen Dollar weg sind, wer hat denn das Geld jetzt? Wer hat denn das verbrannt? Wo ist das hin, die 10 Billionen? Das Geld ist nirgendwo hin. Das gab es nie. Denn es war vorher nur immer in den Büchern der Aktionäre gestanden, der Aktienkurse. Das heißt, es gab es nie als Gegenwert in Geld, in Papierform oder in Gold, erst recht nicht. Diese Golddeckelung hat man schon lange aufgegeben gehabt. Das heißt, das Geld ist einfach nicht mehr in den Büchern drin. Vorher, als der Boom war, des Aktien, dieser ganzen Blase, da wurden die Zahlen immer größer, immer höher, immer höher. Ja? Und es war so viel Geld auf dem Markt auf einmal, es ist heute immer noch so. Stellt euch vor, alle Aktionäre der ganzen Welt würden ihre Aktien und ihre Fonds, die sie haben, gleichzeitig sich auszahlen lassen wollen. Das würde gar nicht funktionieren. Weil so viel Geld gibt es gar nicht auf der ganzen Welt, wie viel es in Aktien, an Wert in Aktien auf der ganzen Welt gibt. So viel Geld gibt es gar nicht, im Papiergeld. Deswegen, diese Vernichtung dieses Geldes ist eigentlich nur eine Wertvernichtung, nicht eine konkrete Geld-, Papiergeldvernichtung. Nur der Wert wird vernichtet. Aber trotzdem hängen da viele andere Dinge mit dran. Zum Beispiel, in den USA ist es so, dass wenn man seine Rente einbezahlt, man zahlt seine Rente in Rentensysteme hinein und das Geld wird angelegt. In Deutschland ist es so, dass wir einen Generationenvertrag haben. Das heißt, die arbeiten, zahlen in das Rentensystem ein und die Rentenkasse zahlt das gleiche Geld an die Rentner aus. Das heißt, man muss immer eine Balance haben zwischen Arbeitenden und Rentnern. Das muss immer irgendwie stimmen. In der Schweiz ist es auch so, ähnlich wie auch in den USA, dass man in die Rentenkasse einbezahlt, das Geld wird angelegt und man bekommt das Geld dann, wenn man Rentner ist, wieder ausbezahlt. In den USA ist es so, dass dieses Geld, wenn es angelegt wird, wo wird es angelegt? In Aktien und in Fonds. Und wenn die jetzt eingebrochen sind, dann heißt das, dass die Aktienfonds, dass die Rentenfonds unter Druck geraten. Das heißt, die müssen ja die Rente immer weiter regelmäßig auszahlen, aber wenn der Wert der Aktien von ihren Paketen immer weniger wird, dann kommen die in Schwierigkeiten. Und von daher gibt es momentan auch an den Rentenmärkten massive Schwankungen und Probleme, dass die allmählich in die Knie gehen. Darüber werden wir auch morgen noch ein bisschen mehr hören. Noch etwas, der Baltic Dry Index, was ist das? 90% des Welthandels geht über die Meere. Und der Baltic Dry Index zeigt an, wie viel Trockengüter über das Meer verschifft werden. Trockengüter, also nicht Öl, sondern Trockengüter, das sind Rohstoffe in fester Form und auch Container. Ja? Und der Baltic Dry Index ist über 95% eingebrochen. Am 20. Mai 2008 lag er bei 11.793 Punkten. Und im Januar 2009 bei 563 Punkten. Natürlich sind die 11.800 Punkte eine Spitze gewesen. Der normale Durchschnitt liegt ungefähr bei 7.500, ist der normale Durchschnitt dieses Baltic Dry Index. Selbst wenn wir von dem ausgehen, von dem normalen Durchschnitt, sind wir zum jetzigen Zeitpunkt bei 563, 90%, was eingebrochen ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass momentan nur noch 95% weniger Gütertransport wie vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr da ist. Und da wir in Europa nicht nur sehr viel exportieren, sondern auch importieren, sind wir darauf angewiesen, auf den Import. Das heißt, es kommen massive Versorgungsprobleme auf uns zu. Natürlich, innerhalb Europas, was wir hier an Waren verschieben, das wird weiterhin funktionieren. Aber warum ist das so? Warum ist das so eingebrochen? Erstens, die meisten Reeder haben ihre Schiffe nicht gekauft, die gehören ihnen nicht, sondern die haben sie geleast. Und da die Banken unter Druck sind und hier riesige Summen im Spiel sind, geben die Banken keine Kredite mehr an ihre Reedereien. Zweitens, jeder einzelne Transport wird finanziert, vorfinanziert durch Kredite. Und da die Banken mit Krediten momentan sehr zurückhaltend sind, manchmal gar nicht mehr Kredite geben, haben die Reedereien Schwierigkeiten, diese Transporte zu finanzieren. Mittlerweile ist es sogar schon so weit, dass die Ölstaaten, Saudi-Arabien, Arabische Emirate, dass auch der Ölmarkt so weit eingebrochen ist, dass sie Lagerstätten brauchen und sie benutzen mittlerweile die Supertanker als Lagerstätten. Sie pumpen die voll mit Öl und dann stehen sie irgendwo auf dem Meer und da lagern sie und sie warten, bis irgendjemand mal kommt und ihnen das Öl abkaufen kann. Ja. Momentan, man hat einen Report gesehen, in Südafrika, Kap der Guten Hoffnung, dort unten ist eine Stelle, wo das Meer recht ruhig ist und man kann da momentan einen riesengroßen Schiffsparkplatz sehen, wo Dutzende, Hunderte von Schiffen liegen, vor Anker liegen, vollgeladen, aber ja, sie liegen da, warten auf, dass irgendjemand kommt und das kauft, was da gelagert ist. Der dritte Punkt, warum der eingebrochen ist, wenn jetzt die Reedereien die Rohstoffe verschiffen nach Europa, dann wissen sie nicht, wer nimmt uns das noch ab. Dass momentan überall die Industrie überall massiv rückläufig ist und die Produktion runterfährt, ist es zu unsicher, dass sie ihre Waren auch verkaufen können. Also ist momentan dieser starke Rückgang zu verzeichnen. Deswegen Es wird sicherlich in den nächsten Monaten wieder ein wenig höher gehen müssen, sonst würden wir irgendwann ganz abgeschnitten sein hier, aber momentan sieht es nicht gut aus. Russlands Präsident Medvedev befürchtet, hieß es in Heilbronner Stimme vom 7. November 2008, dass es wegen der Finanzkrise in Russland zu Unruhen kommt. Sollte es aber richtig brodeln, hat er eine Antwort parat, ein hartes Durchgreifen der Polizei. Und Russland ist momentan schon, da gibt es schon wieder Unruhen. Warum? Weil der russische Rubel auch schon massiv eingebrochen ist, weil die Russen haben noch vom halben Jahr sehr, sehr hohe Rücklagen gehabt an Devisen. Warum? Weil der Ölpreis so hoch war. Und Russland ist ein Land, was auch vom Öl lebt. Eins der Hauptförderländer von Öl und Gas. Wir haben erlebt, was vor einigen Wochen los war, als das russische Gas nicht mehr angekommen ist, wie auf einmal Europa, einige Länder in Europa auf dem Trockenen saßen und im Kalten saßen. Aber dadurch haben sie sehr viel Geld eingenommen, aber seitdem das Öl, also das Rohöl, massiv eingebrochen ist, haben sie wieder Zahlungsprobleme. Und von daher ist auch Russland momentan in Druck, unter Druck. Und hier gibt es auch mittlerweile Schwierigkeiten. Was interessant war, vor einigen Wochen berichtete mir ein Gemeindeglied aus meiner Gemeinde und erzählte mir, ja, ich habe jetzt vor einigen Tagen mit meiner Nachbarin gesprochen. Meine Nachbarin erzählte mir, ihr Mann ist Polizist und sie haben eine Anweisung bekommen, nicht eine Anweisung, einen Ratschlag bekommen. Die Polizeidirektion hat ihnen gesagt, sie sollten sich für einige Wochen Lebensmittel zu Hause hinlegen. Denn sie sagten, es könnte sein, dass in der Zukunft sie das brauchen werden. Natürlich, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn irgendwas zusammenbrechen sollte, die Polizei muss immer präsent sein. Die muss ja für Ordnung sorgen. Also muss die Polizei dafür sorgen, die Polizeidirektion, dass ihre Polizisten auch für Notfälle gerüstet sind. Das bedeutet also, dass sie damit rechnen, wenn ein Zusammenbruch kommt, dass es dann auch ja Schwierigkeiten geben könnte, Notlagen geben könnte. Es ist interessant, was momentan passiert, hat sehr interessante Parallelen zu dem, was vor ungefähr 80 Jahren passiert ist in Europa und in der ganzen Welt. Wir hatten damals schon 1928 bis 1931 eine Krise gehabt, eine Weltkrise. Wie ist diese damals entstanden? Ganz kurz, 1928 gab es eine Immobilienblase, die geplatzt ist. Aufgrund des Platzens der Immobilienblase von damals gab es einen Bankencrash. Der Bankencrash führte zu einem Börsencrash. Wir erinnern uns an den Schwarzen Freitag, von dem man berichtet wird, 1929. Der Börsencrash führte zu einer Weltwirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit. Ja, 20-30% und noch höhere Arbeitslosigkeit in manchen Ländern. Und daraus natürlich auch eine Instabilität, eine politische Instabilität. Und man brauchte einen starken Mann. Einen starken Mann, der jetzt hier wieder das Ganze aus der Krise herausführt. Und was war die Folge dessen? Wer war dieser starke Mann? In Deutschland hatten wir jemanden gehabt, der Retter aus der Krise, der dann am Anfang auch die Probleme gelöst hat. Und es war wirklich so, als 1933 die Machtergreifung, Adolf Hitler war es, hat er wieder die Arbeitslosigkeit massiv gesenkt, er hat die Wirtschaft wieder angekurbelt, es ging wirklich vorwärts wieder mit der Wirtschaft. Aber dieser starke Mann, wir wissen alle, was daraus geworden ist. Es wurde dann zu einer Diktatur. Wir sehen momentan, dass die gleichen Dinge wieder geschehen, wie sie damals auch passiert sind. Wir haben die Immobilienblase, die gewesen ist, die geplatzt ist. Wir haben den Bankencrash. Das war im September 2008. Den Börsencrash, der direkt darauf folgte. Und der ist noch nicht zu Ende. Es ist interessant, sie sagen immer noch in der Börse, wir warten auf den Grund, bis irgendwo die Aktienkurse am Grund angekommen sind. Auf dem Grund heißt, dass sie irgendwo wieder stabil werden, um dann wieder irgendwann steigen zu können. Aber sie sagen, wir wissen nicht, wann der Grund erreicht ist. Nach dem Börsencrash erleben wir jetzt die Weltwirtschaftskrise. Und die hat gerade angefangen. Die deutsche Steuerschätzung sagt und die deutsche Regierung schätzt, dass in diesem Jahr 500.000 Arbeitslose in Deutschland mehr sein werden. Aber ich glaube, dass diese Zahl sehr optimistisch geschätzt ist. Ja. Also was man von der Autoindustrie hört, was da momentan an Einbrüchen ist, Gestern stand in der Zeitung drin, dass die deutsche Autoindustrie teilweise bis zu 30-40% Absatzeinbußen hat in den letzten Wochen. Und mit diesen großen Zahlen muss man einfach, die Autobauer müssen in den nächsten Wochen und Monaten massiv Arbeitsplätze abbauen. Sonst können sie nicht überleben. Das heißt, wir werden Arbeitslosigkeit erleben. Wir werden Probleme bekommen in Rentensystemen und in anderen Bereichen. Dadurch wird natürlich auch der Staat in Schwierigkeiten bekommen. Warum? Weil er weniger Steuereinnahmen hat. Es wird hier ein Teufelskreis sein, der sich immer weiter nach unten zieht und Schwierigkeiten macht. Und auch ist es Folgendes, weil die Banken weniger Kredite geben, ist auch momentan die Wirtschaft, die mittelständischen Unternehmen kommen unter Druck, weil sie kaum mehr ihre Verpflichtungen nachkommen können, keine Kredite mehr bekommen von den Banken. Nun, und wenn wir jetzt in dieser Krise drin sind, dann wird die Welt irgendwann auch einen Retter brauchen. Jemanden, der hier eine Lösung findet. Und wir brauchen irgendwann eine Lösung. Und die Lösung kann nicht irgendwo nur national sein. Eine Lösung muss irgendwann mal international sein, global sein. Eine globale Lösung für unsere Probleme, die wir haben. Und die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da. Ich sage nicht, dass es so kommen muss, aber es könnte sein, dass diese Lösung, die dann kommt, dieser Retter irgendwann auch zu einer Diktatur werden könnte. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass das in der Endzeit passieren wird. Dass ein System kommen wird, was auch wieder Gesetze erlassen wird, was Menschen vorschreiben wird, was sie zu glauben haben, was sie zu leben haben. Die neue Weltordnung. Es gab vor einigen Jahren in Heilbronn einen interessanten Vortrag von Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Das ist der Bruder von dem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und das Thema war Globalisierung und Sozialabbau. Dieser Mann ist Naturwissenschaftler, Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Club of Rome und er ist Mitglied der Weltkommission für soziale Fragen der Globalisierung. Das heißt, er sitzt in der UNO und ist dort an der höchsten Stelle zuständig, dafür, für die Globalisierung zu schauen, dass hier das Sozial auch irgendwo abgefedert wird. Also es ist ein Mann, der weiß, wovon er spricht, der in der Welt an der höchsten Stelle, an dieser Stelle mitarbeitet und mit in diesen Gremien sitzt. Und der hat einen Vortrag gehalten und da habe ich gedacht, da muss ich hin. Wenn der Mann über Globalisierung spricht, das muss ich mir anhören. Und was der sagte, war sehr interessant. Seine These war folgendermaßen. Er sagte, wir haben vor 20 Jahren, 1990, einen Paradigmenwechsel gehabt. Das heißt, hier hat sich die grundsätzliche Struktur unserer Gesellschaft verändert. Wir hatten vorher einen Kampf von Kapitalismus gegen Kommunismus. Auf allen Gebieten haben sie miteinander konkurriert. In der Wirtschaft, im Militär, im Finanzwesen und auch in der sozialen Frage. Und normalerweise ist es so, dass der Kommunismus von Natur aus sehr sozial eingestellt ist. Das heißt, im Kommunismus gibt es keine Arbeitslosen, jeder hat Arbeit und die Grundnahrungsmittel, die Grundbedürfnisse sind subventioniert, also Brot und Milch und Wohnung sind ganz billig, kann sich jeder leisten. Und da der Kommunismus also sehr sozial eingestellt war, musste der Kapitalismus, um hier auch an dem Punkt in der sozialen Frage besser zu sein, musste er sich sozial geben. Wir hatten dadurch eine soziale Marktwirtschaft im Westen. Das heißt, man schaute, dass auch die Armen irgendwo abgefedert, aufgefangen wurden, dass jeder irgendwo leben konnte. Aber seit 1990 haben wir jetzt den Kommunismus, der nicht mehr da ist, und der Kapitalismus ist alleine übrig geblieben. Das heißt, er muss nicht mehr in der sozialen Frage konkurrieren. Und von daher haben wir seit 1990, sagt Weizsäcker, einen Neoliberalismus. Das heißt, es bedeutet, dass jetzt die Wirtschaft nur noch fragt, wie kann ich noch mehr Gewinn machen? Sie fragt nicht mehr danach, wie geht's dem kleinen Mann? Wie können wir sozial abfedern? Wie können wir unsere Gewinne noch mehr maximieren? Ich erinnere mich daran, dass der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, das war im Januar, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren war es, ein Interview gab, eine Pressekonferenz, und er sagte, wir haben im letzten Jahr 3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Und wir werden in diesem Jahr 15.000 Arbeitsplätze abbauen, um noch mehr Gewinn zu machen. Das ist so genau diese Form gewesen. Das heißt, sie machen Gewinn, hohen Gewinn, Sie bauen noch mehr Arbeitsplätze ab, um noch mehr Gewinn zu machen. Das heißt, die, die schon arbeiten, werden noch mehr ausgedrückt, müssen noch mehr unter Druck machen, um das zu leisten, was sie vorher geleistet haben. Und trotzdem wollen sie noch mehr Gewinn machen. Und sie haben Renditen versprochen von über 20%, was normalerweise in einer normalen Konjunktur nicht möglich ist. Aber sie haben eben durch die ganze Blase das versucht und erreicht, oder versucht zu erreichen auf jeden Fall. Und das heißt also, dass hier der Kapitalismus in einer Form gestiegen ist und sich expandiert ist, was dann sehr ungesund gewesen ist und was dann auch die Reichen immer reicher gemacht hat und in der Gesellschaft Probleme bereitet hat. Dann wurden auf der ganzen Welt, weltweit, drastisch die Unternehmenssteuer gesenkt. Und ich erinnere mich noch, wie in Deutschland diskutiert worden ist, und sie sagten, wenn wir nicht senken bei uns, dann werden die Firmen abwandern in das Ausland und wir werden Probleme haben. Also müssen wir bei uns auch senken, und alle haben gesenkt. Dadurch, was war die Folge? Die Unternehmen, die Firmen haben noch höhere Gewinne gemacht. Sie konnten sich dadurch gegenseitig aufkaufen. Die Globalisierung hat immer mehr stattgefunden. Immer mehr Megakonzerne sind entstanden. Und die Staaten wurden immer ärmer. Warum? Weil die Steuern weggebrochen sind von den Unternehmen. Was mussten sie also machen? Um sich das Geld wieder hereinzuholen, mussten die Staaten jetzt also die Steuern auf die Bevölkerung umlegen. In Deutschland sind die Steuern massiv gestiegen. Umweltsteuer, dann hat man Mehrwertsteuer, sämtliche Steuern hat man erhöht. Das heißt, denn der Steuerzahler musste mehr Geld aufbringen. Und dadurch ist der Staat und die Bürger sind immer ärmer geworden und die Wirtschaft ist immer reicher geworden. Ein Ungleichgewicht hat stattgefunden. Der Abstand zwischen Arm und Reich ist seit 1990 sehr stark größer geworden. Vor 1990 hat der Staat über die Wirtschaft dominiert, sagt Weizsäcker. Das heißt, der Staat hat vorgegeben und die Wirtschaft musste das tun, was der Staat gesagt hat. 1990 waren ungefähr beide gleich stark. Das heißt, es war ein ausgewogenes Verhältnis da zwischen Wirtschaft und Staat. Und nach 1990 ist die Wirtschaft stärker als der Staat. Warum? Weil die Wirtschaft immer reicher geworden ist, weil sie immer mehr globalisiert hat. Der Grund, die Wirtschaft ist global und der Staat lokal. Das heißt, dass hier die Wirtschaft vorgibt, wohin es geht. Allein der Konzern Daimler, Mercedes-Benz, hat mehr Umsatz pro Jahr als die meisten afrikanischen Staaten. Und wo das Geld ist, da ist die Macht. Bei uns war auch letztens, bei uns, wo wir wohnen, gleich ein paar Kilometer weiter, ist das Unternehmen Würth. Würth, das ist ein Schraubenhersteller, der aber weltweit einer der größten Führenden ist, mit Milliarden Umsätzen und Gewinnen. Und den hat man vor einigen, ja im letzten Jahr hat man ihn wegen Steuerhinterziehung belangt. Und es hat ihn geärgert. Was war die Folge? Er hat jetzt seinen Sitz angekündigt, von Künzelsau, wo er bis jetzt war, in die Schweiz zu verlegen. Und seine Staatsangehörigkeit hat er jetzt verlegt von Deutschland nach Österreich. Er hat gedacht, wenn die Deutschen mir nicht entgegenkommen mit Steuergesetzen, dann werde ich eben zukünftig in der Schweiz meine Steuern zahlen. Und die Schweizer sind ein bisschen entgegenkommender in dieser Frage, was um Steuer geht. Das heißt also, die Wirtschaft kann durch einfach ihr Kapital, was sie hat, den Staat unter Druck setzen, dass der Staat Gesetze macht, so wie sie es gerne wollen. Und zusätzlich haben wir auch noch eine Verfilzung. Das heißt, viele Politiker sitzen in den Aufsichtsräten dieser großen Unternehmen und dadurch haben wir eine Verfilzung, die auch nicht gut ist. Das waren die Thesen von Dr. Weizsäcker. Und er sagt, was können wir tun? Wie können wir jetzt hier gegensteuern? Wie können wir das Ganze in den Griff bekommen? Das geht immer weiter auseinander. Er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Global Governance. Das heißt, globales Regieren. Auch der Staat muss globalisieren. Ohne Globalisierung des Staates können wir das nicht mehr in den Griff kriegen. Und dann war sein Vortrag zu Ende und dann konnte man Fragen stellen. Und ich habe mir gesagt, das muss ich doch sofort ausnutzen. Ich kenne ja die Prophetie und habe dann eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, Dr. Weizsäcker, wie sieht's aus? Wenn man das jetzt genau sich anschaut, mein Global Governance sagte er, die Staaten müssen zusammenarbeiten auf internationaler Ebene. Aber ich habe dann gesagt, wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt und die Probleme größer werden und die Wirtschaft immer noch stärker wird, dann heißt das, dass doch irgendwann eine Weltregierung kommen müsste. Denn globales Regieren heißt irgendwann Weltregierung. Ja, sagte er, Die Weltregierung könnte kommen, sie muss es aber nicht. Aber die Weltregierung wäre eine Sache, um diese Dinge in den Griff zu kriegen. Und dann sagte er, es gibt einen Professor in Tübingen, Professor Höffe, der sagt, dass die Weltregierung kommen wird. Sie muss kommen, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Und da habe ich mir gleich von diesem Dr. Höffe ein Buch besorgt, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung. Und dieser Mann sagt, nur durch eine Weltregierung können die Probleme der Welt gelöst werden. Die Probleme sind so groß geworden, dass Staaten, nationale Staaten alleine sie nicht mehr lösen können. Er sagt hier auf Seite 267 in dem Buch, zusätzlich zu den einzelnen Demokratien, eventuell auch an ihrer Stelle, braucht es eine demokratisch verfasste Weltordnung, eine Weltdemokratie oder Weltrepublik, einen Weltstaat. Das heißt, er sagt, nur dieser Weltstaat hat dann die Möglichkeit, in der Frage des Krieges, in der Frage der Wirtschaft, in der Frage der Umweltproblematik, in den globalen Fragen, die wir haben, Lösungen zu finden, Lösungen zu geben. Auch Dr. Weizsäcker sagte, das Problem ist, wenn wir Abkommen schaffen untereinander von den Staaten, dann können wir hier und da zusammenkommen, wir können viel beraten und es ist viel zu langsam, bis die Staaten sich geeinigt haben. Das braucht sehr viel Zeit. Und da hat man sich geeinigt, Kyoto-Protokoll, Kyoto-Abkommen, und was passiert? Da hat man sich geeinigt, dass bei Kyoto das CO2 gesenkt werden soll, überall auf der Welt. Und der größte CO2-Verschmutzer in der Welt, die USA, tun es nicht ratifizieren. Das heißt, im Endeffekt hat es nicht viel genützt. Also, und er sagt dann, eine Weltregierung könnte jetzt alle Staaten der Welt dazu zwingen, diese Dinge, die man jetzt hier aushandelt, einzuhalten und in ihrem Land umzusetzen. Deswegen sagen sie, die Weltregierung ist, sagt Höffe auch, die Weltregierung ist die einzige Möglichkeit. Der Alt-Bundespräsident Deutschlands, Johannes Rau, sagte im Mai 2002, wenn die Probleme global werden, muss auch die Politik global handeln. Schon vor über 60 Jahren sagte das Zweite Vatikanische Konzil Folgendes. Es ist also deutlich, dass wir mit all unseren Kräften jene Zeit vorbereiten müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg absolut geächtet werden kann. Das erfordert freilich, dass eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Interessant, was Sie hier sagen. Vor 45 Jahren, Sie sagen, es wird eine öffentlich anerkannte Weltautorität kommen. Anderes Wort für Weltregierung. Eine Weltregierung wird kommen, die über wirksame Macht verfügen wird, die von allen anerkannt wird. Und wir müssen jetzt schon, sagen sie, in den 60er Jahren, wir müssen jetzt anfangen, diese Zeit vorzubereiten. Sarkozy, Frankreichs Präsident, und in diesem Halbjahr war er auch der Präsident des Europäischen Parlamentes. Er sagte am 21. Oktober 2008, in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament, das kann man nachlesen auf der offiziellen Homepage des Europäischen Parlamentes, ein neues Weltfinanzsystem sei vonnöten, ein neues Bretton Woods. Sarkozy sprach von einer Weltregierung, um unseren Kapitalismus im internationalen System neu aufzustellen. Das heißt, wenn man vor einigen Jahren von einer Weltregierung sprach, dann war man immer im Bereich der Verschwörer, Verschwörungstheorien. Ja? Irgendjemand hat davor, irgendwas geheim zu machen. Man muss heute nichts mehr geheim sagen. Man kann heute einfach die Politiker zitieren, was sie so sagen. Und es ist heute, wird offen diskutiert, diese Frage der Weltregierung. Der Spiegel hat das, übrigens der Sarkozy ist jemand, der diese Frage der Weltregierung ganz vehement vertritt. Er ist ein starker Verfechter dieser Idee der Weltregierung. Der Spiegel hat das aufgegriffen, einige Wochen später. Er hat unter dem Titel der Weltpräsident und dem Bild von Obama Folgendes geschrieben. Das alles hat mit der Sehnsucht nach Führung zu tun in Zeiten, in denen keine Nation ihre Probleme allein lösen kann. Die globale Wirtschaft und das globale Klima verlangen nach einer kooperierenden Weltgemeinschaft. Sie verlangen nach einer globalen Kultur, nach einer Richtung, eigentlich nach einer Weltregierung. Das heißt, seit einigen Wochen haben wir dieses Thema Weltregierung als Lösung der jetzigen Probleme immer wieder in aller Munde. noch nicht so massiv in jeder Zeitung, überall, ständig. Aber wenn man die Augen ein bisschen offen hält, kann man das sehen und feststellen und nachlesen. Wir werden morgen einiges mehr darüber hören. Ich habe noch ein Zitat gefunden von den Financial Times, was die so sagen, von Gideon Rachman, eines der besten und renommiertesten Zeitungen im Finanzsektor in dieser Welt, dass ganz offen über diese Weltregierung gesprochen wird und gefordert wird und auch wie sie kommen soll. Darüber werden wir morgen ein bisschen mehr hören. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, die Prophetie der Bibel. Ich denke, dass die Bibel uns einiges hier zeigt, was wir heute sehen, was in dieser Welt abläuft, dass genau das, was gefordert wird, was im Gespräch ist, was die Menschen schon sehen, was in Vorbereitung ist, dass auch darüber die Bibel spricht. Daniel 2 haben wir eine interessante Voraussage. Wir haben hier ein Standbild aus dem Traum Nebukadnezars. Nebukadnezar war damals der König des Weltreiches Babylon, des großen Babylons. Und er war der König, der Babylon auch groß gemacht hatte. Das ist eine Voraussage, die hier Gott ihm gegeben hat, die über 2500 Jahre her ist und die sich bis heute ganz genau erfüllt hat. Und wenn wir uns das gleich näher anschauen, dann sehen wir, wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, in der Bibel, dann ist das zuverlässig. Warum sagt er das voraus? Johannes 14, Vers 29 heißt es, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Jesus hat hier seinen Jüngern vorausgesagt, was kommen wird. Er hat sein Leiden vorausgesagt, seine Kreuzigung, sein Tod und auch seine Auferstehung nach 3 Tagen. Und er hat ihnen gesagt, ich sage euch das jetzt, damit, wenn es geschieht, damit ihr dann glaubt. Das heißt, Gott sagt uns die Dinge voraus, damit, wenn sie dann eintreffen, unser Vertrauen gestärkt wird, unser Vertrauen in Gott, in Gottes Führung, dass Gottes Wort wahr ist. Die Prophetie der Bibel, die erfüllte Prophetie der Bibel zeigt uns, es gibt einen allmächtigen Gott. Wenn Gott über 2000 Jahre die Weltgeschichte voraussagt, dann kann das nicht Zufall sein. Nun, was in den nächsten 5 Jahren passiert, könnte ich gerade noch so vorausahnen, oder? Das kann man noch. Aber wissen Sie, was in 2000 Jahren sein wird? Vorausgesetzt, die Welt geht noch so weiter, wie sie jetzt geht. Was wäre in 2000 Jahren hier auf der Welt los? Wir haben noch keine Chance, sowas zu wissen. Wenn Gott vor 2500 Jahren sagt, was heute geschieht, 2500 Jahre voraussagt, dann ist es für mich ein Zeichen, das kann nur ein allmächtiger, allwissender Gott sagen. Die Prophetie zeigt, es gibt so einen Gott. Zweitens, die Prophetie zeigt, die Bibel ist Gottes Wort. Diese Voraussagen über diese Tausende von Jahren hat Gott in der Bibel gegeben. Nicht in anderen Büchern, im Koran oder in anderen Schriften haben wir diese Dinge nicht, sondern nur in der Bibel. Deswegen zeigt mir die erfüllte Prophetie, die Bibel ist Gottes Wort. Und die Bibel ist zuverlässig. Und sie ist die einzige Grundlage für unseren Glauben. Für mich ist die Prophezeiung der Bibel der stärkste Beweis, dass es einen Gott gibt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Alles andere kann man einem wegreden, da kann man sagen, kann man gegendiskutieren, da kann man sagen, das ist subjektiv, das ist nur dein Eindruck, alle Erfahrungen kann man sagen, das tust du dir nur vorstellen. Aber die Prophetie ist etwas, was man objektiv nachweisen kann. Man kann nachweisen, dass Daniel wirklich vor 2500 Jahren geschrieben wurde. Und man kann die Weltgeschichte sich anschauen. Man kann ins Geschichtsbuch reinschauen, was passiert ist. Und wenn man die Prophetie der Bibel und das Geschichtsbuch nebeneinander legt und sieht, wie das zusammen harmoniert, ist das ein wunderbarer Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sich das erfüllt hat. Das ist ein objektiver, das ist für mich eines der stärksten Beweise, ein objektiver Beweis der Zuverlässigkeit der Bibel. Die Prophetie erklärt die Vergangenheit und sagt die Zukunft voraus. Sie zeigt uns, was in der Vergangenheit passiert ist, was Gott gesagt hat und was jetzt schon passiert ist und was noch kommen wird. Und ich muss hier Folgendes sagen, bei den Dingen, die noch kommen werden, die also von uns aus noch in der Zukunft liegen, muss man immer ein wenig vorsichtig sein. Man kann zwar schon Strukturen schon voraussagen. Man kann schon sagen, hier haben wir die und die Dinge beschrieben, wenn wir uns auch gleich anschauen. Aber man muss immer das mit Vorbehalt machen. Es kann immer noch ein bisschen anders kommen, als man es gedacht hat. Es kann immer noch ein bisschen andere Variationen geben. Deswegen, was passiert ist, kann man eindeutig sagen, das und das und das, hier war es. Aber was noch kommen wird, da kann man sagen, so und so, sagt jetzt die Bibel voraus, aber man wird sehen, wie es denn sein wird. Die Prophetie enthüllt den Plan des Schöpfers. Sie zeigt, dass Gott mit unserer Erde einen Plan hat, einen Erlösungsplan. Und je näher mehr wir uns dem Ende nähern, desto mehr werden wir sehen, wie dieser Erlösungsplan zum Höhepunkt kommt, zu einem Ende kommt. Und wie Gott am Ende in diesem Kampf zwischen Gut und Böse seinen Plan zur Vollendung bringen wird. Und wie er am Ende den Sieg haben wird. Und die Prophetie zeigt uns, dass wir Gott vertrauen können. Wenn Gott die Weltgeschichte weiß, wenn er die Weltgeschichte lenkt, wenn er alles in seiner Hand hält, dann kann er auch mein Leben in seiner Hand halten. Wenn Gott die Probleme der Welt sieht und für alles eine Lösung hat, dann kann er auch für meine Probleme in meinem Leben eine Lösung haben. Zurück zum Buch Daniel, Nebukadnezar. Nebukadnezar hat am Abend, bevor er eingeschlafen ist, eine Sorge gehabt. Er hat nachgedacht, und zwar über die Frage, was wird einmal sein? Was bringt die Zukunft? Wenn ich mal gestorben bin, was werden meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel, was werden die mal tun? Was werden die mal sagen? Was wird mit Babylon passieren? Er hatte erlebt, wie Ägypten eine Niederlage erlebt hat. Er hat den Untergang Assyriens miterlebt. Er hat selbst Jerusalem erobert. Und seine Frage war, was wird aus Babylon? Und in der Nacht darauf hat Gott ihm geantwortet mit einem Traum. Und am Morgen wacht er auf, oder in der Nacht vielleicht noch, und er wacht auf und lässt alle seine großen Leute rufen. Wir lesen einmal Daniel 2. Wenn die Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Daniel Kapitel 2 und dort Verse 1 bis 4. Daniel Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Also der König wacht auf und lässt alle seine großen Wahrsager und Wissenschaftler und Gelehrten und Weisen kommen. Und sie kommen und dann gibt es eine Diskussion. Der König sagt, ihr sollt mir den Traum sagen und die Deutung. Und sie sagen, wir wissen den Traum nicht, wir können ihn nicht sagen. Wenn du uns den Traum sagst, dann können wir dir auch die Deutung sagen. Keiner weiß, was der andere geträumt hat. Ich weiß nicht, was ihr die letzte Nacht geträumt habt. Das weiß ich nicht. Und so wussten sie es auch nicht. Und die Diskussion geht hin und her. Und dann sagt der König, wenn ihr mir den Traum nicht sagt, dann werde ich euch alle umbringen lassen. Und in dieser höchsten Not, wo sie schon genau wissen, wir können es nicht. Und trotzdem der Druck, wenn wir es nicht können, werden wir umgebracht. Was sagen sie? Was geben sie zu? Vers 11, sie sagen, was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Was geben sie hierzu? Unglaublich. Sie sagen, ein Mensch kann das nicht wissen. Und damit haben sie recht. Kein Mensch kann es wissen. Und sie behaupten ja immer, dass sie mit den Göttern Babylons in Kontakt sind. Sie haben viele Götter gehabt. Aber sie sagen, unsere Götter wissen es auch nicht. Aber es gibt Götter, einen Gott. Aber dieser Gott, diese Götter, der Gott, der das weiß, zu dem haben wir keinen Kontakt. Wir können es nicht sagen. Und der König wird darüber so wütend und er befiehlt, alle Weisen von Babel umzubringen. Auch Daniel war dabei. Daniel war ein Gefangener aus Juda. Er gehörte zu den Weisen dazu, aber er war nicht vor dem König hier. Man weiß nicht warum, auch er sollte getötet werden und er fragt den König um eine Frist Er bekommt die Frist und Gott offenbart tatsächlich dem Daniel den Traum des Königs in der Nacht. Und er kommt zum König am nächsten Tag und sagt, erklärt dem König diesen Traum. Wir lesen ihn in Daniel 2, Verse 31 bis 35. Du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das war der Traum. Wir haben also dieses Standbild, ich denke, die meisten von euch kennen das. Der Kopf des Standbildes aus Gold, die Brust und Arme aus Silber, die Hüfte aus Kupfer, die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton gemischt. Und dann kam ein Stein herunter, ohne Menschenhänden zu tun, der das Bild an den Füßen traf und zerstörte, und der Stein selber wurde groß und hat die ganze Welt gefüllt. Nun, jetzt haben wir also ein Bild hier. Metalle, verschiedene Körperteile, ein Standbild, da ein Stein. Was hat das zu bedeuten? Woher wissen wir jetzt, was das bedeutet? Und wenn ich mir mal so die Literatur anschaue, dann stelle ich fest, dass es zu diesem und auch zu anderen biblischen Prophezeiungen viele verschiedene Auslegungen gibt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Woher weiß ich, was jetzt richtig ist, was Wahrheit ist? Vertraue ich dem Ausleger, der mir jetzt sympathisch erscheint? Woher weiß ich jetzt, welcher Ausleger richtig ist, wenn es so viele verschiedene Auslegungen gibt? Es gibt einen Grundsatz. Und der Grundsatz lautet, die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, die Auslegung, die Grundlage unseres Glaubens, alle Auslegungen der Prophetie, kann und darf nur die Bibel sein. Und gerade dann, wenn wir wie hier bei diesem Standbild, wenn wir hier jetzt Symbole haben, das ist ganz klar symbolisch, irgendwas ist damit gemeint, dann muss irgendwo in der Bibel ein Text stehen, der das Symbol erklärt. Und wenn irgendjemand Ihnen einen Bibeltext von Daniel Offenbarung, ein Symbol der Prophetie, erklärt, ohne einen Text zu haben, dann glaubt es nicht. Denn es wird höchstwahrscheinlich falsch sein. Jedes Symbol muss durch einen Bibeltext erklärt werden können. Ich habe schon sehr viele Auslegungen gehört und manche klangen sehr logisch, menschlich gesehen, durchaus plausibel. Aber sie hatten keinen Text zum Grundlage. Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht. Man muss selber forschen, bis man einen Text gefunden hat. Denn die Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. Und nur die Bibel. Wir müssen uns also manchmal lösen von manchen Vorstellungen, die wir vielleicht in der Vergangenheit gehabt haben. Denn die Bibel ist die Grundlage. Hier muss Gott zu uns sprechen. Entscheidend ist nicht, was irgendeine Kirche sagt. Entscheidend ist nicht, was irgendein Pastor sagt. Entscheidend ist, was die Bibel sagt, was Gottes Wort sagt. Das ist entscheidend. Viele lesen ihre Bibel auf eine Art und Weise, dass sie keinen großen Gewinn davon haben. Warum? Sie lesen die Bibel durch ihre Brille. Das heißt, durch ihr Verständnis. Und wenn ich die Bibel immer nur so lese, wie meine Vorstellungen sind, dann werde ich immer nur das wiederfinden in der Bibel, was meine Vorstellungen sind. Und ich werde niemals irgendwo mehr erreichen, als was ich schon weiß. Ich kann niemals wachsen. Sondern, wie muss ich die Bibel lesen? Mit welcher Einstellung? Entscheidend ist, dass ich sage, Herr Jesus, zeig du mir jetzt, was du in deinem Wort mir offenbaren möchtest. Offenbare du dich jetzt mir. Und ich muss manchmal manche Vorstellungen, die ich habe, hinten anstellen. Und Gott offenbart sich immer durch sein Wort. Und ich kann uns garantieren, wir werden unser Leben lang Wenn wir diese Offenheit haben zum Wort Gottes, unser Leben lang neue Dinge dazulernen. Wer sagt, jetzt weiß ich alles, jetzt weiß ich die Wahrheit und ich muss jetzt nichts mehr Neues dazulernen, der wird geistlich arm, schwach und geistlich irgendwann verdürren und verdorren. Wir haben niemals die Wahrheit verstanden und ganz verstanden. Wir werden immer Neues dazulernen. Wir brauchen immer eine Offenheit zum Wort Gottes. Deswegen ist nur das Wort die Grundlage. Und nicht die Lehren irgendeiner Kirche. Deswegen müssen wir das Wort studieren und alles, was wir glauben und sagen, muss mit dem Wort übereinstimmen. Und hier mit dem Wort geprüft werden. Also auch hier in Daniel 2. Das Leichte ist jetzt Folgendes. Manchmal ist die Deutung eines Symbols ganz irgendwo in der Bibel woanders beschrieben. Hier haben wir es ganz einfach. Warum? Weil die Deutung direkt daneben steht. Nämlich in den Versen 36 und folgende. Wir lesen einmal 36 bis 38. Hier steht, Daniel spricht zum König weiter. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und dem er alle Länder, an denen Leute wohnen, dazu auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Ist das deutlich? Das ist ganz deutlich. Er sagt, die verschiedenen Metalle sind verschiedene Weltreiche, die über diese Welt kommen werden. Und du, König, bist das goldene Haupt. Der König Nebukadnezar war der König von Babylon. Also haben wir hier das erste große Reich Babylon. 605 bis 539 vor Christus hat es existiert. Und er sagt sogar auch dazu, der Daniel, dass Gott, der Gott des Himmels, ihm Gewalt und Macht gegeben hat über alle Länder auf der ganzen Erde. Das heißt, es war weltreich. Übrigens, es war sehr, sehr riskant vom Daniel, das zu sagen. Warum? Was sagt der Daniel? Er sagt, die Gewalt, die du hast, hast du nicht von dir selbst, sondern mein Gott hat dir die Gewalt über diese Königreiche gegeben. Und es war gefährlich. Warum? Der Gott Daniels war ja der Gott der Juden und der Nebukadnezar hatte die Juden ja besiegt. Er hat Jerusalem erobert. Eigentlich war er der Stärkere mit dem stärkeren Gott. Und jetzt sagt Daniel, mein Gott hat dir diese Macht gegeben. Normalerweise hätte der König sagen können, was? Der Sklave hier, was sagt er? Kopf ab, ja? Aber nein, der Nebukadnezar, der hat das geschluckt. Warum? Er war fasziniert davon. Warum? Weil der Daniel ihm den Traum geoffenbart hat und weil er gemerkt hat, der Traum ist wahr und die Deutung auch. Hier haben wir einen Brief von Nebukadnezar, den er damals geschrieben hat, der große Herrscher dieses Weltreiches. Hier haben wir die Ausdehnung von Babylon. Das Zweite Reich, Vers 39. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Daniel hat vorausgesagt, dass Babylon nicht für ewig sein wird. Es wird abgelöst werden von einem nächsten Reich. Und wir wissen, das war das Reich Medo-Persien. 539 bis 331 vor Christus. Wir wissen sogar genau, an welchem Tag Medo-Persien Babylon besiegt hat. Es war am 12. Oktober 539. Wie ist das passiert? Es war in der Nacht, Daniel 5, kann man das nachlesen, als den Belsazar, der Enkel Nebukadnezars, ein Fest gefeiert hat. Babylon war bereits umzingelt von den Feinden, von den Medern und Persern. Und es galt damals als uneinnehmbar. Die Mauern der Stadt waren so breit, dass zwei Ochsenkarren auf der Stadtmauer nebeneinander entlangfahren konnten. Und sie waren so hoch, dass niemand sie einreißen konnte. Und so hat also Belsazar keine Wachen aufgestellt. Unnötig, sagte er. Und sie hatten in der Stadt genug Nahrung für 2 Jahre und Wasser hatten sie auch genug. Also hat er gesagt, wir machen ein Fest als Zeichen, dass wir hier drinnen ohne Sorge, ohne Probleme sein können, ohne Angst sein können. Und dann kam die Schrift an der Wand, das Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und der alte Daniel kam und hat dem König das gedeutet. Und Daniel sagte, Mene, das heißt, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Hier steht es ganz klar. Das Reich, was nach Babylon kommt, ist das Reich der Meder und Perser. Und genau das ist geschehen. In der Nacht hat nämlich der Kores den Euphrat umgelenkt. Der Euphrat floss durch Babylon hindurch. Und dann sind die Soldaten durchs trockene Flussbett unter der Stadtmauer hindurch in die Stadt reinmarschiert. Aber auch drinnen gab es noch im Hafen gab es noch Befestigungen, Mauern. Da hätten sie also auch normalerweise nicht reingekonnt. Aber ein Tor drinnen im Hafen, ein Tor war offen geblieben. Man weiß heute nicht warum. Ob das Spionage war, ob das Nachlässigkeit war. Und dieses offene Tor haben sie genutzt, sind hinein in die Stadt, haben von innen die Tore geöffnet und die ganze Armee ist einmarschiert. Und ohne einen Schwertstreich haben sie Babylon eingenommen. Am 12. Oktober 539 vor Christus. Und dann begann das Medo-Persische Großreich. Es ist sehr viel größer gewesen im Gebiet, bis im Osten, bis Indien, im Westen, bis Griechenland. Und dann kam das Dritte Reich, Vers 39. Danach das Dritte Königreich, das Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Also auch hier haben wir wieder den Hinweis, es ist ein Weltreich. Über alle Länder wird es herrschen. Griechenland von 331 vor Christus bis 168 vor Christus. Und wir haben zwei große Schlachten, die damals gewesen sind. Alexander der Große war der große Feldherr von Mazedonien. Er hat zuerst Mazedonien und Griechenland vereint und dann hat er gegen das persische, medische Großreich gekämpft. Da waren zwei große Schlachten. Die Schlacht 333 vor Christus, die Schlacht von Ixos und die Schlacht 331 vor Christus bei Arbela. Und damit hat er die Meder und Perser besiegt gehabt und hat Griechenland selbst zu einem Großreich aufgebaut. Das griechische Reich war noch ein wenig größer als das persische, aber auch das ging zu Ende, bis das vierte kam. Vers 40. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Was kam nach den Griechen? Da kam das Römische Reich. 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Die Römer waren, wie es hier auch im Text heißt, die waren sehr grausam. Sie haben alles zermalmt, zerschlagen, zerbrochen. Das eiserne Rom, sagt man auch. Sie haben die eroberten Reiche, hat man die Menschen als Gefangene, als Sklaven behandelt. Man hat sie auf Galeeren geschickt. Aufständische hat man gekreuzigt. Und auch unter den Römern war es, dass Jesus Christus leiden musste, gefoltert wurde und gestorben ist am Kreuz unter ihrer Herrschaft. Rom war in seiner Ausdehnung mehr im westlichen Mittelmeer, im westlichen Bereich rund ums Mittelmeer angesiedelt und war eines der größten und stärksten Weltreiche gewesen. Und dann heißt es, danach kommt kein Weltreich mehr. Die ersten vier Reiche sind genau gekommen, wie Gott es gesagt hat. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, ganz genau. Und dann sagt der Daniel zum König, nach dem vierten Reich gibt es kein Weltreich mehr. Und so ist es auch gekommen. Nach dem Römischen Reich, als es zu Ende ging, gab es kein Weltreich mehr. Wir lesen die zerteilten Reiche. 41 bis 43. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte daran bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Interessant. Daniel sagt jetzt zum König, nach dem vierten Reich kommt kein Weltreich mehr. Es sind zerteilte Reiche. Nach 476 nach Christus haben wir diese zerteilten Reiche. Es gab verschiedene Feldherren, die versuchten, ein Weltreich wieder aufzurichten. Karl der Große, Napoleon, Hitler. Aber niemand hat ein Weltreich mehr aufrichten können. Wir haben bis jetzt in den ersten vier Reichen alles Metalle gehabt. Gold, Silber, Kupfer, Eisen waren verschiedene Metalle, die gekommen sind. Und normalerweise hätten wir jetzt ein fünftes Metall erwartet. Vielleicht Aluminium oder ich weiß, irgendwas anderes. Aber es kam nicht. Sondern was kommt? Wir haben auf einmal einen Ton. Und hier steht im Grundtext, Vers 41, hier steht Töpferton. Wenn ich jetzt frage, was heißt Töpferton? Was bedeutet das? Wir haben hier alle Symbole. Das ganze Kapitel ist ja symbolisch geschrieben. die verschiedenen Metalle, sind ja alles Symboliken für Reiche gewesen, für Weltreiche. Wenn wir jetzt wissen wollen, was der Thron bedeutet, wie kriegen wir das raus? Ganz einfach, die Bibel legt sich selber aus. Wir müssen einen Bibeltext finden, wo der Ton erklärt wird. Sogar das Wort Töpferton erklärt wird. Wo haben wir den Töpferton in der Bibel beschrieben? Wo wird er erklärt? Jeremia 18, Vers 6. Es gibt mehrere Texte, aber wir lesen mal Jeremia, Kapitel 18, Vers 6. Und dort heißt es, Jeremia 18, Vers 6, da geschah des Herrn Wort zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Das heißt, Gott sagt hier, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Und so wie der Töpfer mit dem Ton umgehen kann, es gestalten kann, so kann auch ich mit euch umgehen. Übrigens, das gleiche Wort finden wir auch bei der Schöpfung des Menschen, in 1. Mose 2, Vers 7, wo Gott den Menschen schuf aus Erde, aus Staub, vom Acker. Das gleiche Wort im Hebräischen wie hier. Das heißt, es ist die Beziehung Gott-Mensch, Gott-Geschöpf. So wie Gott Israel gestaltet, geschaffen hat, so hat Gott den Menschen geschaffen. Es geht also um die religiöse Ebene, die Beziehung von Gott als Schöpfer zu seinem Geschöpf. Das heißt, der Ton steht hier, ist ein Symbol für das Haus Israel, für Gottes Volk und damit für die religiöse Seite. Und wir haben hier einen Zusammenhang. Eisen ist ein Metall und wie die anderen Metalle vorher. Gold, Silber, Kupfer, Eisen waren alles weltliche Mächte. So ist auch hier das Eisen ein Symbol für eine weltliche Macht. Und der Ton ist eine religiöse Macht. Wir haben hier also ein Zusammenspiel von Eisen und Ton mit Religion und Staat. Wir haben hier beschrieben die religiös-politische Macht im Mittelalter. Interessant ist, dass Ellen White im ABC genau das auch, diese Auslegung, auch schon vor 100 Jahren ungefähr beschrieben hat. Es heißt hier, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigem Ton vermengt war. Diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Ganz klar, dass hier also Eisen und Ton mit Staat und Kirche beschrieben wird, ausgelegt wird. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Text ein bisschen genauer an. Ach, vorher noch, wir haben hier, wir können sehen, dass bis zur Völkerwanderung eine Politik der Könige war. Das heißt, es waren weltliche Reiche, weltliche Herrscher, königliche Politik, die das Weltgeschehen bestimmt haben. Nach der Völkerwanderung haben wir eine religiöse Politik gehabt, dass auf einmal die Kirche als ein religiöses Element sehr stark geworden ist, was hier im Vordergrund gestanden hat. Wir wollen uns einmal diesen Text ein bisschen genauer anschauen in Daniel 2. Wir haben hier vier Verse. Ich lese Vers 44 noch mit dazu, den haben wir noch nicht gelesen bis jetzt. Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wir haben jetzt hier vier Verse. Und diese vier Verse von diesem Eisen- und Tonreich haben verschiedene Bedeutungen und verschiedene Hintergründe. Wir gucken mal Vers 41 an. Hier werden die Füße und Zehen erwähnt als Körperteile. Welche Körperteile werden in Vers 42 erwähnt? Wenn man in Daniel 2, Vers 42 reinschaut. Welche Körperteile haben wir hier? Hier steht die Zehen an seinen Füßen, richtig. Nur noch die Zehen. Aber warum steht hier denn die Zehen an seinen Füßen? Warum denn dabei an seinen Füßen? Wo sind die Zehen denn sonst als an den Füßen? Und zwar deshalb, im Hebräischen ist das Wort für Finger und für Zehen das gleiche Wort. Und wenn man die Finger meint an der Hand, dann sagt man, das sind die Finger an der Hand. Und wenn man die Zehen meint, dann sagt man, das sind die Finger am Fuß. Also ist hier extra dabei geschrieben, das sind die Zehen, die Finger am Fuß, damit man weiß, das sind die Zehen eben. Es gibt auch in einige Sprachen, auch im Russischen oder auch einige slawische Sprachen, die auch für Zehen und Finger das gleiche Wort haben. Das heißt, es geht nur noch um die Zehen. Wir sehen also hier, dass wir einen Fortgang haben innerhalb dieses Reiches. Von den Füßen und Zehen kommen wir zu den Zehen. Vers 43. Welche Körperteile haben wir hier? Da werden keine mehr erwähnt. Ich habe sie in Klammern geschrieben. Warum? Wenn keine neuen dazukommen, heißt es, man bleibt bei denen, die vorher schon erwähnt wurden. Die Zehen von Vers 42 bleiben hier. Und Vers 44 werden auch keine erwähnt, die Zehen in Klammern geschrieben. Material, Vers 41. Welches Material wird hier erwähnt? Daniel 2, Vers 41. Eisen und Ton. Ganz richtig. Vers 42. Welches Material? Auch Eisen und Ton. Ganz richtig. Vers 43. Eisen und Ton. Und 44, da steht zur Zeit dieser Könige, der Eisen- und Tonkönige nämlich, ja, Eisen und Ton in Klammern geschrieben. Und die Bedeutung haben wir eben gesagt, Eisen und Ton ist Staat und Kirche. Bis dahin sind die vier Verse relativ ähnlich. Aber jetzt haben wir etwas Verschiedenes. Nämlich, der Zustand, die Beschreibung von jedem Vers ist anders. Vers 41. Wie wird das Reich in Vers 41 charakterisiert, beschrieben? Was steht hier? Daniel 2, Vers 41. Sie werden miteinander nicht aneinander halten. Das steht in Vers 43. Was steht in Vers 41? Weich und hart. Das steht in Vers 42. Was steht in Vers 41? Zerteilt. Ja? Vers 41 sagt zerteilt. Das Reich ist zerteilt. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Vom Bibeltext her, man muss immer in den Text reingucken, was der Text sagt. Man darf nicht spekulieren, man darf nicht einfach was behaupten. Der Text muss die Antwort geben. Die wichtigste Frage ist, worauf bezieht sich dieser Begriff zerteilt? Bezieht er sich auf die Körperteile, auf Füße und Zehen? Oder bezieht er sich auf das Material, Eisen und Ton? Ist das Reich zerteilt in den rechten und linken Fuß, in die zehn Zehen? Oder ist es zerteilt in Eisen und Ton? Was sagt der Text? Der Text sagt eindeutig, weil du sie aus Eisen und Ton gesehen hast, bedeutet, es wird zerteilt sein. Das heißt, der Zusammenhang zeigt, dass die Zerteilung sich bezieht auf das Material, auf Eisen und Ton. Es ist zerteilt in zwei Teile, nämlich Eisen und Ton. Wir haben in der Vergangenheit in Daniel 2 oftmals diese Bedeutung und auch die Auslegung und die Beschreibung auf die Körperteile ausgelegt. Aber der Text sagt es nicht. Der Text sagt eindeutig, die Zerteilung bezieht sich hier auf das Material, Eisen und Ton. Es ist zerteilt in Eisen und Ton und damit auf Staat und Kirche. Es bezieht sich auf das Material. Vers 42. Was sagt der Text? Was steht hier? Die Beschreibung? Wie wird es charakterisiert? Daniel 2, Vers 42. Stark und schwach. Ganz klar. Ja? Es ist stark und es ist schwach. Wieder die Frage, worauf bezieht sich das? Auf die Körperteile oder das Material? Ist der rechte Fuß stark, der linke Fuß schwach? Ist der große Zeh stark, der kleine Zeh schwach? Oder bezieht sich es auf Material, auf Eisen und Ton? Ganz klar aus Material. Hier steht, weil du sie gesehen hast, teils von Eisen und teils von Ton, ist es stark und schwach. Und zwar, dass der Zustand des Materials wird hier übertragen auf das Reich. Weil Eisen stark ist und Ton schwach ist, wird es übertragen auf das Reich, es wird stark und schwach sein. Wie Eisen und Ton stark und schwach sind, ist das Reich stark und schwach. Ganz klar aus Material. Auf Eisen und Ton und damit auf Staat und Kirche. Vers 43. Die Beschreibung, was steht hier? Wie wird das Reich beschrieben? Das Charakteristika. Vermischt. Es ist vermischt. Wieder die Frage, worauf bezieht sich die Vermischung? Auf die Körperteile? Tut sich der rechte mit dem linken Fuß vermischen, der große mit dem kleinen Zeh vermischen? Oder ist es bezogen auf Eisen und Ton? Eindeutig. Eisen und Ton. Also es steht sogar, weil sich Eisen und Ton nicht mischen lässt, deswegen hält es auch nicht. Das heißt, es wird wieder von Eisen und Ton abgeleitet, von die Vermischung auf das Reich. Also ganz klar, die Vermischung bezieht sich auf Eisen und Ton, auf das Material und damit auf Staat und Kirche. Vers 44, was sagt das aus über das Reich? Es wird zerstört. Was wird zerstört? Die Eisen- und Tonkönige werden zerstört. Das heißt, der Schwerpunkt in Daniel 2, in den Füßen und Zehen, liegt auf der Beziehung zwischen Kirche und Staat in der Zeit nach dem Römischen Reich. Und wir sehen noch etwas. Diese Beschreibung ist nicht eine Beschreibung, wie das Reich insgesamt beschrieben wird, als Einheit, sondern wir haben eine zeitliche Dynamik innerhalb des Reiches. Wir sehen Vers 41, spricht von den Füßen, Vers 42 nur noch von den Zehen. Das heißt, wir gehen zeitlich einen Schritt weiter. Und auch in dem Zitat von Ellen White hatten wir eben gesehen, dass sie sagt, wir haben die Zeit erreicht, wo wir jetzt bei den schlammigen Ton sind. Nämlich Vers 41 spricht vom Töpferton, Vers 42 vom Ton und Vers 43 vom schlammigen Ton. Und sie sagt, wir sind jetzt beim Vers 43 angelangt, beim schlammigen Ton. Das heißt, wir haben innerhalb dieses Reiches Zeit, verschiedene Zeitebenen, Zeitepochen. Wie kann man die auslegen? Jetzt kommt die Auslegung. Jeder Vers hat eine andere Zeitepoche. Vers 41 sagt, das Reich ist zerteilt. Zerteilt in Eisen und Ton. Nämlich Staat und Kirche. Und so war es auch, dass im Mittelalter Staat und Kirche um die Vorherrschaft gerungen haben. Mal war der Staat stärker, mal war die Kirche stärker. Die Zeit von 538 bis 1798. Frage, wer war der meisten stärker? Staat oder Kirche in dieser Zeit? Die Kirche. Die Kirche. Es ging sogar so weit, dass die Kirche, die Päpste, die Kaiser und die Könige eingesetzt haben, sogar abgesetzt haben. Gang nach Canossa 1077, ein Beispiel. Ja? Das heißt, meistens war die Kirche stärker. Und genau das steht im Text drin. Nämlich im Text steht Folgendes. Es wird nur etwas von des Eisens Härte daran bleiben. Das heißt, der Text sagt, Eisen ist nur ein bisschen, etwas, ein wenig. Ton ist vorherrschend. Und so war es auch, dass die Kirche im Mittelalter die vorherrschende Macht war. Vers 42. Vers 42 sagt, es wird stark und schwach sein. Was ist stark, was ist schwach? Der Text sagt eindeutig, Eisen ist stark und Ton ist schwach. Eisen, wer ist das Eisen? Der Staat, der Ton, die Kirche. Das heißt, hier steht jetzt Vers 42, der Staat, das Eisen wird stark sein und der Ton, die Kirche wird schwach sein. Und wann ist die Kirche schwach geworden? 1798. 1798 war der Punkt, wo die Kirche politisch gesehen, nicht nur politisch, auch religiös damals schwach geworden ist. Eine Frage. Ich sehe es gerade andersrum. Und zwar, weil nach der Bibel ist der Ton ein Symbol für religiöse Seite. Ja? Und wenn der Ton ein Symbol für die religiöse Seite ist, für das Volk Gottes, und im Mittelalter war die Kirche Gottes Volk, Gottes Gemeinde, in dem Moment ist der Ton, ja, Thyatira Gemeinde, wäre der Ton hier Gottes Gemeinde und damit die Kirche. Ja? Und das Eisen sehe ich als eine Abfolge, das Reich, das Deutsche Reich, Heiliger Römische Nation, ja, sozusagen, dass das Römische Reich in den Staaten, in den europäischen Staaten hier, die Idee des Römischen Reiches weitergelebt hat. Ja, das Eisen als die Staatsmachtmächte und der Ton als die Kirche. Ja, und jetzt sehen wir 1798, ist genau das geschehen, was Vers 42 sagt, nämlich, Eisen ist stark, Ton ist schwach. Und 1798 wird die Kirche schwach, nämlich hier ist General Berthier, der General Napoleons, marschiert in den Vatikan ein. Der Napoleon hat schon immer mit dem Papst das nicht so gehabt. Schon bei der Krönung. Der Papst sollte ihn krönen und normalerweise hat der Papst immer den Königen die Krone aufgesetzt und alles war vorbereitet. Der Papst stand bereit, um die Krone aufzusetzen. Napoleon stand jetzt dort und in dem Moment, wo der Papst jetzt die Krone nehmen sollte und sie aufsetzen wollte, was hat der Napoleon gemacht? Ja, er hat die Krone genommen und sie selbst aufgesetzt, als Zeichen, Ich bin der Herr und nicht irgendein religiöser, ein religiöses Oberhaupt. Und dann hat er hinterher sogar über den General Berthier den Papst gefangen nehmen lassen, 1798. Und da war die Kirche erstmal zu Ende. Es hat eine Weile gedauert. Erst Wiener Kongress, 1813, 1814, ist die Kirche wieder offiziell als Kirche anerkannt worden. Und 1929 wieder als Staatskirche. Aber hier ist der Punkt, wo die Kirche schwach geworden ist, 1798. Und jetzt kommt Vers 43 und der ist jetzt entscheidend. Vers 43 sagt, sie werden sich miteinander vermischen. Wer vermischt sich? Eisen und Ton. Kirche und Staat. Und zwar hier steht im Grundtext für vermischen, hier steht, sie werden sich zusammenkleben. Wie mit Klebstoff, zusammenkleben. Und wie werden sie es tun? Durch heiraten. Aber im Grundtext steht hier nicht heiraten. Im Grundtext steht hier, sie werden sich durch den Samen der Menschen vermischen, zusammenkleben. Und der Samen der Menschen ist ein Terminus technicus im Alten Testament für Bündnisse. Natürlich ist heiraten auch ein Bündnis. Heiraten ist auch ein Bündnis, ein spezielles Bündnis. Aber hier steht, sie werden sich durch Bündnisse zusammenkleben. Wer wird es tun, zusammenkleben? Eisen und Ton. Staat und Kirche. Staat und Kirche werden zusammengehen, zusammen Bündnisse schließen, um zusammen zu kleben. Mit welchem Ziel? Was ist das Ziel? Was wollen sie erreichen damit? Worum geht's in Daniel 2? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, was waren das für Mächte? Es geht um Weltherrschaft, um Weltmächte. Das heißt, übertragen jetzt Eisen und Ton, Kirche und Staat werden sie zusammenschließen, Bündnisse schließen, mit dem Ziel, eine Weltherrschaft aufzurichten, eine Weltregierung. Also wenn irgendwann in der Weltgeschichte jemand die Welt beherrscht hat, war es immer durch Eroberung, immer durch Krieg, durch Gewalt. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir, dass man jetzt versucht, durch Bündnisse auf internationaler Ebene zwischen den Nationen und zwischen religiösen Ebenen uns und den Staaten eine Weltregierung aufzurichten. Das heißt, Kirche und Staat arbeiten zusammen, eine Weltregierung aufzurichten. Man könnte auch sagen, eine religiös-politische Weltregierung. Wir haben hier drei Elemente drin, nämlich religiöses Element, der Ton, staatliches Element, das Eisen und weltweite Macht, Weltregierung. Eine Frage, werden Sie schaffen? Was sagt der Text? Werden Sie dieses Bündnis schaffen? Ja oder nein? Nein. Was sagt der Text? Schaut in den Text rein. Werden Sie es schaffen? Ja. Also einige sagen ja, einige sagen nein. Wollen wir abstimmen? Gut, also wir lesen noch, was der Text sagt. Der Text sagt Folgendes. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen. Was steht hier? Sie werden sich durch Bündnisse zusammen vermischen. Werden sie es oder werden sie es nicht? Sie werden sich durch Bündnisse vermischen. Steht hier. Hier steht nirgendwo, sie werden es nicht schaffen. Steht hier nicht. Nirgendwo steht, dass sie es nicht schaffen werden. Hier steht, sie werden es tun. Aber, jetzt kommt das Aber. Genau. Aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Das heißt, sie werden es schaffen, sie werden sie zusammenkleben durch Bündnisse. Sie werden es tun, aber es hält nicht. Es zerfällt wieder. Also es ist nicht von Dauer. Sie werden es schaffen, sie werden es tun, diese religiös-politische Weltregierung aufzurichten. Die wird kommen. Aber der Text sagt, es zerfällt wieder. Und genau das sagt die Prophetie an vielen Stellen. Offenbarung 17, die Hure und das Tier, Religion und Staat, gehen zusammen in der Endzeit, bilden eine Weltregierung und was passiert dann? Das Tier wird die Hure fressen. Das hält nicht lang. Sie werden die Macht haben, steht da, aber es zerfällt wieder. Genau wie hier auch steht, es wird eine religiös-politische Weltregierung geben. Und die wird wieder auseinander. Warum zerfällt das Ganze wieder? Warum geht es auseinander? Weil sich Eisen mit Ton, steht hier, nicht mengen lässt. Das heißt, wenn Staat und Kirche zusammengehen, nicht nur Kirche, Staat und Religion zusammengehen, dann hat jeder von beiden eine andere Agenda, ein anderes Ziel, andere Grundlagen. Und wenn die gemeinsam regieren, sobald es Schwierigkeiten gibt, hat jeder seine eigenen Ideen und es zerfällt wieder. Sie werden es tun, sie werden sich zusammenraufen, sie werden diese Weltregierung bilden, steht hier. Aber es zerfällt wieder. Und das Zerfallen, womit hängt das zusammen? Was kommt danach? Danach kommt der Stein. Und wir sehen, dass alles bis jetzt sich genau erfüllt hat. Babylon ist gekommen und gegangen, Medo-Persien ist auf der Weltbühne erstanden, Griechenland ist gekommen, Rom und das zerteilte Reich. Und wir sehen, dass auch das Mittelalter gewesen ist und 1798 die Schwäche der Kirche passiert ist. Und wir erleben, wie in unseren Tagen heute das Letzte sich erfüllt, dass nämlich Kirche und Staat zusammengehen. Wir werden morgen darüber ein bisschen mehr noch hören, wie der Zusammenschluss auf dieser globalen Ebene auch sein momentan stattfindet. Kirche und Staat gehen zusammen mit dem Ziel, eine Weltherrschaft aufzurichten. Das ist noch in der Zukunft. Wie das genau sein wird, weiß ich nicht. Wie das heißen wird, wie die Strukturen sein werden, weiß ich auch nicht. Aber hier steht, das wird kommen. Und wir sehen, dass heute vor unseren Augen sich bereits entwickelt. Die Menschen, die Politiker reden davon. Es ist in aller Munde. Wir müssen nicht mehr sagen, wir müssen nicht mehr konstruieren. Irgendjemand hat das mal gesagt. Nein. Es ist heute, wird offen diskutiert, diese Frage der Weltregierung. Und Daniel 2 spricht davon, dass sie kommen wird. Damit sehe ich, dass die Dinge von Daniel 2 sich vor unseren Augen offenbaren. Und das nächste, was danach kommt, ist der Stein. Der Stein, der herabkommt. Was ist der Stein? Die Bibel sagt, das ist Gottes Reich. Und wann kommt Gottes Reich, das ewige Reich Gottes? Wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels. Das heißt, mit dem Ende dieser Weltregierung wird auch Jesu Wiederkunft passieren. In der Offenbarung steht noch, dass dann noch die Plagen passieren dazwischen, das werden ein paar Tage sein, dass Gott hier dieses Reich richten wird in der Endzeit, diese Weltregierung, dieses babylonische Reich, was mit dem Tier hier zusammenarbeitet, wird ein Gericht geben, aber es wird dann zerfallen und Jesus Christus wird wiederkommen. Das heißt, wir sehen, wie sich vor unseren Augen es erfüllt, was Gottes Wort sagt. Und das zeigt mir jetzt auch Jesus bald wiederkommen wird, dass die Wiederkunft Jesu immer näher rückt. Das sind klare Zeichen der Zeit, die uns deutlich machen, wo wir stehen in der Weltgeschichte. Deswegen, wenn wir diese Finanzkrise sehen, wenn wir diese ganzen Probleme sehen und wenn wir sehen, wie sich manches verschärft und wie manches, werde ich morgen drüber sprechen, wie manche sagen, was da noch kommen wird und was da noch sein wird. Wir müssen keine Angst davor haben, keine Furcht haben. Warum nicht? Erstens, Gott geht mit uns. Gott führt uns. Er führt uns durch die Zeit hindurch. Und diese letzte Krise, von der die Bibel spricht, wird eine Zeit sein, wo es Schwierigkeiten geben wird. Das ist richtig. Gott sagt nicht, dass wir den Wohlstand, den wir jetzt haben, bis zum Ende, bis zu einer Wiederkunft weiterhaben werden. Nein. In der Bibel steht, Brot und Wasser ist euch gewiss. Da steht nicht, Kaffee und Kuchen ist euch gewiss. Wir werden nicht bis zum Ende unseren Wohlstand haben können. Und wir werden in der Zeit vorher noch eine Krise haben. Das ist richtig. Aber diese Krise wird nicht nur eine Krise sein für die Gläubigen, es wird eine Weltkrise sein, auch für die anderen. Entscheidend ist, dass wir mit Jesus gehen. Dass Jesus unser Herr ist. Und dass wir, egal was geschieht, auf das schauen, was danach kommt. Paulus vergleicht diese Wiederkunft mit den Wehen einer schwangeren Frau. Und er sagt, so wie die Wehen einer schwangeren Frau, so wird es auch vor der Wiederkunft Jesu Probleme geben. Aber wenn dann die Geburt da ist und wenn das Kind da ist, dann ist aller Schmerz vergessen, dann ist die Freude groß. Und so wird es jetzt auch sein. Die Zeit vor der Wiederkunft wird keine leichte Zeit sein. Nein, ich würde euch am liebsten eine bessere Botschaft bringen. Aber die Bibel sagt das, dass die Zeit. Aber sie wird zwar äußerlich schwierig sein, aber es wird eine Zeit sein, wo wir geistlich mit Gott leben werden, wo wir geistlich Erfahrungen machen werden. Und wir müssen immer auf das schauen, was danach kommt, auf Jesus Christus, der wiederkommt. Denn es dauert dann nicht mehr lange, nur noch wenige Wochen und Monate, dann sehen wir Jesus Christus in den Wolken des Himmels. Dann werden wir in das ewige Reich gehen, wo es kein Leid und keine Not und kein Geschrei und keine Sünde mehr geben wird. Deswegen sind wir bereit. Sind wir bereit dafür? Haben wir eine Sehnsucht im Herzen, Jesus zu sehen, mit Jesus zu gehen? Wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Ich weiß nicht, ob diese Finanzkrise zu der letzten Krise führen wird. Das weiß ich nicht. Aber entscheidend ist, ich glaube, dass Gott uns durch die Dinge, die jetzt geschehen, durch diese Erschütterungen, die die ganze Welt verändern, dass Gott uns aufrütteln möchte, dass er uns wachrütteln möchte, dass er uns sagen möchte, bereite dich vor. Denn die Vorbereitung auf die letzte Krise können wir nicht erst dann starten, wenn sie da ist. Die Vorbereitung muss jetzt geschehen, heute. Jetzt muss ich mit Jesus eine Beziehung haben. Jetzt muss ich mit Jesus eins sein. Jetzt muss ich Jesus erlauben, dass er mich verändert, dass er mein Leben verändert. Wenn Jesus heute kommen würde, wärst du bereit? Was ist in deinem Leben noch, was dich vielleicht hindert? Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo Gott uns aufrütteln möchte und sagen möchte, egal was es ist, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die mein Wirken in deinem Leben zerstören, dass du es wegtust. Wie können wir vorbereitet sein auf Jesu Wiederkunft? Das wird morgen das Thema der Predigt sein. Wie bereitet Gott mich vor auf die Wiederkunft? Auf die letzte Krise? Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Gott weiß, was kommt. Er hat alles in seiner Hand. Und in letzter Zeit wird der Kampf zwischen Gut und Böse auf einen Höhepunkt zugehen. Satan wird viel wirken, natürlich. Aber Gott wird noch mehr wirken, denn Gott ist stärker als Satan und er lässt uns nicht im Stich. Er wirkt noch mehr. Deswegen wird die letzte Zeit geistlich gesehen, was Gott tun wird, eine spannende, eine schöne, eine ereignisreiche Zeit sein. Und wenn Gott der Herr der Weltgeschichte ist, dann kann er auch der Herr meiner Geschichte sein. Dann kann ich ihm mein Leben ganz anvertrauen. Und ich möchte jeden dazu aufrufen, dass wir ein ganzes Ja zu Jesus sagen. Dass wir alle unsere Bereiche unseres Lebens Jesus übergeben. Dass wir nicht aus eigener Kraft leben. Dass wir wirklich jeden Tag, jeden Moment unseres Lebens durch ihn leben, mit ihm leben. Dass er unser Leben durchdringt. Dass wir Zeit für ihn haben. Zeit, sein Wort zu lesen. Jesus hat Sehnsucht danach, uns zu sehen. Er hat Sehnsucht danach, zu kommen, um uns nach Hause zu holen. Hast du auch Sehnsucht zu ihm? Wir wollen gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir danken dir, dass du uns dein Wort schenkst, dass du uns die Prophetie schenkst, dass du uns daran so deutlich sagst, was Wahrheit ist, was kommen wird. Und wir konnten erkennen, dass du alles genau vorausgesagt hast, dass alles genau so gekommen ist, wie du es gesagt hast. Und wir können erkennen, dass auch jetzt, heute vor unseren Augen sich Dinge erfüllen, die du gesagt hast. Herr Jesus, das stärkt unser Vertrauen zu dir, zu deinem Wort. Lass uns erkennen, in welcher Zeit wir leben. Öffne du uns die Augen. Hilf, dass wir erkennen, dass wir aufwachen, dass wir ernst machen mit dir, dass wir unsere Beziehung zu dir vertiefen, dass wir jeden Tag die Zeit finden, mit dir Gemeinschaft zu haben, dass wir uns vorbereiten auf deine Wiederkunft, auf die letzte Krise, die kommen wird. Herr Jesus, wir bitten dich, begleite du uns, sei du bei uns, führe du uns und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.